Hey, das ist The Definition, der Podcast für Hip-Hop-Gummis. Mein Name ist Zemmo, Marius ist auch am Start. Let's go! So, los geht's mit unserem Pod. Grüß dich, Marius, wie geht's dir denn?
Moinsen, bescheiden, tatsächlich. Nee, ich bin irgendwie so ein bisschen am struggeln und ein nicht ganz allzu kleinen Teil trägt da ein Kumpel von mir bei, der diesen Podcast wahrscheinlich nicht hört, aber seinen Namen werde ich auch nicht nennen. Ich sag mal so, Stichwort Umzugshilfe, ne? Kennt jeder, ist selten angenehm. Und bevor ich mich da jetzt irgendwie, sag ich mal, zu sehr beweihräuchere, ich frage Leute auch, wenn wir umziehen, weil wir das auch gar nicht so selten getan haben in letzter Zeit. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, ich gucke dann wirklich immer, dass alles top vorbereitet ist. Ne? Also Ich sorge dafür, dass die Möbel alle abgebaut sind, dass die Bretter zusammengeklebt sind, dass alle Kartons gepackt sind, dass alles schon ordentlich so steht, dass du es direkt rausnehmen kannst. Ich sorge dafür, dass was zu essen da ist, was zu trinken da ist, weißt du, dass es eigentlich ganz nett wird. Ja. Und meistens ist es echt so, dass ich mir dann vor den Kopf mache und dann dauert der ganze Umzug mit allem drum und dran, selbst über Stadtgrenzen hinaus, selten mehr als 2-3 Stunden. Dann verlange ich auch nicht von den Leuten, noch bei mir alles aufzubauen. Das kann ich auch selber machen in der Regel. Und also dementsprechend mache ich auch. Also ich bin auch zu geizig, sag ich mal, um 1.800 Euro für, 2 Stunden Arbeit zu bezahlen, um ehrlich zu sein. Aber, ich habe noch nie höher als im ersten Stock ohne Fahrstuhl gewohnt. Das vielleicht als ein Punkt. Denn gestern durfte ich helfen bei einem Auszug aus einem Altbau. Und fünfter Stock oder sechster, ich bin mir nicht ganz sicher, ohne Aufzug. Mhm. Absolut zum Kotzen, ein absolut enges Treppenhaus. Du hast also fast nichts da irgendwie vernünftig durchbekommen, ohne dass du da immer wieder umgreifen musstest. Es hat höllenlang gedauert. Ich kam in die Wohnung rein, es waren viele Umzugshelfer angedacht, es war genau einer da.
Nee.
Und selbst der Kumpel, der umgezogen ist, war nicht da. Der hat halt noch den Wagen geholt. Ne? Also ich dachte irgendwie so, die fangen halt viel früher an, weil ich sag mal so, das sind LehrerInnen, bei denen ich da geholfen habe. Sprich, die haben gerade aktuell Osterferien gehabt hier in NRW. Mhm. Und ich dachte, gut, dann sind die ja bestimmt schon morgens dabei. Geht so. Zusammengeräumt waren die Sachen zwar, aber alles wie Kraut und Rüben und die Hälfte musste irgendwie da bleiben und die andere Hälfte nicht und keiner wusste irgendwas. Und dann fingen wir da an und es war auch tatsächlich relativ warm gestern. Und so kam es, dass ich würde mal sagen, ich diese 6 oder 5 Stockwerke, wie auch immer, so 40, 50 Mal rauf und runter gelaufen bin, also mit schweren Kartons, denn auch noch so ein Ding. Nur weil auf Kartons draufsteht, dass die bis irgendwie 30 Kilo halten. Pack nicht 30 Kilo rein, Mann. Und vor allen Dingen nicht, wenn du aus dem scheiß 5. Stock ausziehst. So, ne?
Und vor allem diese Bücherkartons, die bis oben hin voll sind, sodass du in die Griffmulden nicht reinkommst, weil der da ein Buch davor ist.
Genau. Und dann, so, und das war praktisch die ganze Zeit plus Waschmaschine. Also es war wirklich alles dabei, alles, was man braucht. Und ich habe zwar nur den halben Umzug mitgemacht, weil ich danach auch einfach keine Zeit mehr hatte, weil ich dachte so, okay, ich helfe euch 3-4 Stunden. Danach musste ich halt noch was erledigen. Es war dann auch so, dass dann im Laufe der Zeit noch andere Leute dazu kamen, aber ich würde sagen, so den Bärenanteil haben halt eben 2 Kollegen noch und ich da gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das mache ich nicht mehr. Sorry. Also bei aller Liebe. Ich finde wirklich, wenn man so extravagant wohnt, also ich sag mal so, ein Altbau in Essen ist jetzt auch nicht unbedingt einer in Neukölln oder Kreuzberg oder so, wo dann, ne, es ist halt, aber nichtsdestotrotz, es ist weit oben, es ist eng, es ist mega anstrengend und ich habe so einen scheiß Muskelkater in den Waden. Ich wusste gar nicht, dass meine Waden so wehtun können.
Ja gut, manche Leute trainieren das extra, immer Treppe rauf, Treppe runter, damit du eben die Waden trainierst. Dann, das hast du jetzt sozusagen gratis bekommen. Eigentlich müsstest du dich bedanken.
Ja, aber ich halte es da mit Farid Bang. Ich trainiere nicht die Beine, wenn man sie im Club nicht sieht.
Ja, sehr, sehr nachvollziehbar. Ey, das ist ja eins mit dem Umziehen. Was ich mal ganz schlimm finde, ist diese Phase. Und zum Glück bin ich da durch meinen Freundeskreis so ein bisschen dran vorbeigekommen, sagen wir es mal so, oder durch die Art und durch die Auswahl des Freundeskreises. Denn ich kenne es von einigen, dass da ist dann immer so, keine Ahnung, wenn du halt die Leute auf dem Dorf kennst zum Beispiel und dann baut einer. Und dann müssen irgendwie alle mitbauen und dann musst du halt irgendwie helfen, was sich Boden verlegen, irgendwas mauern oder was weiß ich was. Weil irgendwann baust du ja auch und dann müssen die dir alle helfen. Und ich kenne das von Freunden, die waren jetzt irgendwie auf 20 Baustellen oder sowas. Im Prinzip sind die das ganze Jahr immer auf der Baustelle am Wochenende, weil irgendwer baut immer irgendwas. Und dann müssen immer alle helfen, denn sonst bist du halt aufgeschmissen und kriegst halt auch niemanden, der dir hilft. Und dieses, irgendwie jeder muss ständig bauen, da hätte ich so keinen Bock drauf, weil ich auf sowas sowieso keinen Bock habe. Und klar, hilft man dann mal und weiß nicht, man hilft sich halt einfach unter Freunden, ja, und wenn es halt ansteht, kommst du halt nicht drum rum. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass in meinem Freundeskreis eigentlich jeder entweder was hat bauen lassen oder lieber einfach irgendwie was gemietet oder gekauft hat oder so, das dann halt einfach so dasteht. Ja, also diese Umziehen helfen und sowas, das reicht schon, oder mal irgendwo eine alte Badewanne raustragen oder sowas. Aber so viel mehr braucht es dann auch nicht, finde ich.
Nee, also wie gesagt, na, vielleicht stelle ich mich auch ein bisschen an, aber das hat mich dann doch tatsächlich ganz schön mitgenommen im Nachhinein. Und ich dachte mir halt bei sowas, na, weißt du, ganz ehrlich, sei doch einfach dann so korrekt und bereite es dann wenigstens vor, beziehungsweise sag den Leuten, worauf sie sich eingelassen haben. So, ne? Ja. Weil ich glaube, die auch klarer wussten, wo er wohnt, haben dann auch spontan abgesagt. Deswegen waren es auch nur so wenige. Also
wahrscheinlich.
Aber komm, fuck it. Ich habe, glaube ich, noch nie so lange geheult zum Einstieg in eine Folge. Das tut mir leid.
Ja, es ist echt sehr weicheierig von dir und von mir natürlich auch. Vielleicht kann ich noch eins dazu sagen. Ich habe ja mal Zivi gemacht. Und da ist ja immer so ein bisschen das Thema, wenn du als Zivi im Fahrdienst bist, dann musst du deine Fahrkundschaft ja auch ins Auto teilweise buxieren, je nachdem. Und da hatten wir zum Beispiel eine Kundin, das war halt eine Rollstuhlfahrerin, die hat auch im, ich weiß gar nicht mehr, 5. oder 6. Stock gewohnt, auch Altbau, Holzwendeltreppe mit so ganz schmalen Stufen. Und jetzt bekommen die da, also erstens mal, es war eh schon eng, weil einfach dieser Rollstuhl da fast nicht durchgepasst hat. Dann war die Dame noch, ja, nicht ganz leicht, so insgesamt. Und hatte dann noch zusätzlich den großen Nachteil, dass ihr die Krankenkasse, da muss ich echt sagen, shame on you Krankenkasse, in dem Fall war es die DRK, das Kassenstandard-Rollstuhlmodell gegönnt hat, mehr aber auch nicht. Und Standard-Rollstuhl kann man sich ungefähr so vorstellen wie, was weiß ich, die Standardvariante vom Fiat Panda in Italien, ohne Zusatz irgendwie. Also immer kurz vorm Auseinanderfallen. Und in dem Fall war es auch tatsächlich mal so, nachdem wir uns dann irgendwie mehrfach das Kreuz ruiniert hatten, irgendwie beim Rauf- und Runterschleppen, sind halt irgendwann einfach die Griffe abgefluppt von diesem Rollstuhl. Und dann ist mir die Dame leider, muss ich sagen, obwohl wir zu zweit waren, also ich hatte dann einfach die Griffe in der Hand und sie ist halt die Treppe alleine hinuntergefahren. Also zum Glück hat sich niemand verletzt, das klingt jetzt irgendwie so, es war dann alles okay und wir haben das dann auch alles irgendwie geregelt bekommen. Aber ich fand das insgesamt so eine Frechheit, dass da nicht irgendwie mehr unterstützt und geholfen wird. Also jetzt in dem Fall von Seiten der Kasse, auch vom Amt, denn die Wohnung wurde ja zugewiesen, muss man auch dazu sagen. Also absolute Katastrophe. Naja, also so viel zum Thema Treppenhäuser in Altbauten. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal ganz schnell hier zu unserem Podcast, damit wir unser Thema noch durchkriegen, denn wir haben uns heute ein sehr, wie ich finde, cooles Thema rausgesucht. Machen wir immer, deswegen machen wir den Podcast. Aber es geht heute um Jurassic 5 und zwar das Album Power in Numbers. Wir können dann gleich klären, warum eigentlich dieses Album und nicht ein anderes Album. Aber ich habe es ausgesucht und mitgebracht und deswegen besprechen wir genau dieses Album Sotz Geiz. Das Album kam raus 2002 via Interscope Records. War das dritte Album der Underground Crew, ich glaube, so kann man es ganz gut bezeichnen, J5 aus Los Angeles im Übrigen. 17 Tracks, Stilrichtung würde ich jetzt mal irgendwie versuchen zusammenzupacken in Boomback / Backpacker / Alternative / Oldschool. Oder?
Ja.
Wenn man so.
Ja, ja, klar. Also das am krassesten finde ich wirklich wieder bei dem Album. Wir haben ja letzte Woche über Twister gesprochen und in der letzten Folge. Und das war ja praktisch das typische 2004er Album, ne, wo sozusagen alles mit reingebracht wurde, was zu der Zeit cool gefunden wurde. Und da bewegen wir uns jetzt auf einem ganz anderen Terrain. Und für mich hätte das eben auch locker 5, 6, 7, 8, weiß ich nicht, 10 Jahre vorher auch rauskommen können. Also ich finde einen sehr schönen Sound, einen sehr klaren Sound, aber er hat mich schon sehr krass an die frühen 90er Boom-Bap-Zeit erinnert. Und ja, tatsächlich, also muss man ja im Nachhinein mal so ein bisschen betrachten. Ne? Ich meine, für mich, da haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen, ist das ja sowieso alles so doof gesagt, eine Chose, ob die Sache 93 oder 99 oder 2002 rausgekommen ist für mich ja vollkommen egal, weil ich sie ja gleichzeitig hätte finden können sozusagen. Aber zwischen, wenn wir jetzt mal sagen, das ist ein typischer 93er Sound, so, das sind halt einfach 9 Jahre und das ist halt echt lang und dass sie den dann praktisch so gut, nicht, also ja keine Adaption, sondern einfach so aufrechterhalten haben, die sozusagen optimiert haben, auch teilweise was so Technik angeht. Und da werden wir ja später darauf einkommen, auch dann eben unter anderem auch noch mit echt guten Texten kombiniert haben. Das ist schon, war schon sehr geil. Also ja, ist ein cooles Album.
Also ich würde sogar moderner Oldschool-Sound nennen. Also ich finde, ja, da gibt es auch sehr viele Anleihen an die späten 80er, irgendwie modernisiert. Aber da kommen wir ja gleich drauf. Ich habe vorhin gesagt, Underground Crew aus Los Angeles, da geht man jetzt davon aus, kennt fast niemand. Allerdings, ich war ein bisschen überrascht, dass das Album damals auf Nummer 15 in den Billboard 200 Charts gepiekt ist. Das heißt, es war tatsächlich sehr bekannt und wurde auch gut gekauft auf jeden Fall. Also so ganz so Underground war es dann irgendwie doch nicht. Aber da können wir irgendwann anders dann nochmal drüber reden, über Stilrichtungen und wie man die überhaupt einordnet. Spielt jetzt hier auch keine Rolle. Wie bin ich drauf gekommen? Erstens, ich habe es im Plattenregal. Zweitens, What's Golden, das war die erste Single, die ist ein absoluter Boom-Bap-Klassiker. Ich glaube, die kennt auch jeder, der sich in der Zeit so ein bisschen in dieser Boom-Bap-Richtung irgendwie bewegt hat. Und ich glaube, niemand, also wirklich niemand, deswegen ist ganz cool, dass wir die Jungs heute besprechen, hat so einen konsequenten Respect Your Classics Approach, wenn man das mal so nennen möchte, wie J5. Also da, wenn man sich wirklich so ein bisschen durch die Ohren sozusagen gehen lässt und das Album einfach öfters mal hört und irgendwie versucht mal so ein bisschen reinzuhören, welche Elemente denn so von früher kommen und wie sie die interpretieren. Weil man könnte ja auch einfach sagen, na gut, die haben halt irgendwie was nachgemacht. Aber ganz so einfach ist es nicht, also zum Glück nicht, deswegen ist das Album ja so gut. Da ist man dann schon ein bisschen überrascht, würde ich sagen. 2002, das ist ja schon gesagt, ist schon ein bisschen her.
Ja, ja.
Jetzt, also mittlerweile 20 Jahre alt. Das ist so krass einfach, dass man sagt, man spricht über 20 Jahre altes Album, obwohl es jetzt gleichzeitig noch viel älter klingt und gleichzeitig doch aber auch wieder frisch. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es 20 Jahre alt klingt irgendwie. Nur vielleicht ganz kurz damals, 2002, was ist da so passiert? Was ich ganz witzig fand, der Euro wurde als Bargeld eingeführt. So Dinge, die wir so als total normal irgendwie jetzt gerade betrachten. Und muss man sagen, ein Jahr vorher haben wir noch mit D-Mark bezahlt. Natürlich gab es die D-Mark schon, den Euro als Buchgeld. Und an der Börse und so weiter, aber du hast halt, wenn du an den Automaten gegangen bist, kamen halt noch D-Mark-Scheine raus. Und 2002 dann erst die Euro-Scheine, das fand ich spektakulär. Gleichzeitig, ich kann mich noch an die WM in Südkorea und Japan erinnern, weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst.
Ja, definitiv.
Da war ja Deutschland sogar im Finale und hat dann irgendwie verloren und ich weiß noch, wie Oli Kahn geguckt hat, als er sich das zweite Tor eingefangen hat.
Ja, genau, das war ja irgendwie die Geschichte mit dieser WM, bei der alle oder fast alle Favoriten irgendwie sehr kläglich gescheitert sind. Ja. Dann ein Oliver Kahn irgendwie Deutschland gefühlt gegen wirklich relativ schwache Gegner dann irgendwie ins Finale gehalten hat. Weiß ich gar nicht. Michael Ballack, glaube ich, noch rot gesperrt im Finale. Und,
ja, stimmt.
Ne, also ich muss damals sagen, gut, es war so mit 11 damals schon auch so meine High-Zeit, was Fußball angeht. Also das war so, ich mal sagen, zwischen 10 und 13 habe ich schon so am Ernsten genommen. Und ich war danach auf jeden Fall ganz großer Hasser von R9, also von dem originalen Ronaldo, der ja inzwischen auch irgendwie bei Real Valladolid, glaube ich, in Spanien Manager oder Besitzer irgendwie sowas ist und damals eben einfach, ja, war halt der beste Spieler auf dem Planeten irgendwie, hatte eine unfassbar dämliche Frisur bei dieser WM.
Stimmt.
Aber, also, wer sich daran erinnert, der wird es wissen. Wenn nicht, googelt, das werdet ihr finden. Aber ja, absolut verdient damals. Ich habe trotzdem, ich war richtig sauer, das weiß ich noch.
Ja, ich auch. Das kann ich dir sehr gut nachfühlen. In dem Jahr kam Man in Black 2 und Ice Age ins Kino. Ich finde gerade bei Kinofilmen irgendwie, da merkt man immer, wie alt man ist, beziehungsweise wie lange das dann schon her ist, weil das ist ja wirklich gefühlt eine Ewigkeit. Und was ich immer ganz spannend finde, sind die Parallelen zu heute, weil irgendwie alles wiederholt sich und alles baut aufeinander auf und alles hängt mit allem zusammen und so weiter. 2002, die NATO nimmt Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowenien und die Slowakei auf. Das viel aktueller geht's eigentlich gar nicht an Bezug. Aber damit wollen wir, glaube ich, die Geschichtsstunde auch schon wieder lassen. Zumindest bei allgemeinen Themen, denn 2002 war ein ganz interessantes und irgendwie auch komisches Jahr, wenn man ehrlich ist, für Hip-Hop. Hast du mal ein bisschen geguckt, was da so an Alben rauskam?
Ich habe tatsächlich nicht fürs Jahr genau geguckt, weil wir da ja noch so ein bisschen, also wir hatten ja letztes Mal natürlich schon über die Alben gesprochen. Das war ja einfach so die Zeit, so ein bisschen der Übergang, ne, in die MTV-Zeit eigentlich vom Hip-Hop, ne?
Total. Also 2002 von Jay-Z zum Beispiel The Blueprint 2 rausgekommen. Ja, genau. Ja. Von Nas gleich zwei Alben, Godson und Lost Tapes. Lost Tapes übrigens ziemlich cooles Album.
Es ist mega krass, wie viel Nas damals einfach rausgebracht hat. Fällt mir mal auf. Der hat ja wirklich, der hat ja unfassbar viel veröffentlicht in kurzer Zeit, ne?
Wahnsinnig viel produziert, dann hat er lange relativ wenig gemacht und jetzt hat er ja wieder drei Alben in einem Jahr rausgeschossen. Also irgendwie, der hat immer mal so Phasen, wo er plötzlich völlig aktiv ist. Inzwischen hat er, glaube ich, keinen Bock, ich weiß auch nicht. Dann der 8 Mile Soundtrack, den ich mir natürlich gleich geholt habe, weil Lose Yourself einfach einer der Songs des Jahrzehnts war, mit Sicherheit. Und dann, da hatten wir es ja beim letzten Mal davon, dann so dieser Übergang so ein bisschen in die Südstaaten, Kommerz, ein bisschen Trash, aber auch ein bisschen Cool-Phase, je nachdem, wie man es hält. Zum Beispiel Nelly mit Nellyville und Lil Jon und the Eastside Boys, Kings of Crack! Auch absolut legendäres Schrei-Album, definitiv. spektakulär. Und was vielleicht für unseren Pod hier ein bisschen relevanter ist als das, also jetzt so kleine Tipps von mir noch, damals DJ Jazzy Jeff, The Magnificent, absolut geiles Album, ich lieb's sowas von. Jazzy Jeff sowieso, war immer so ein bisschen verschrien als der Sidekick von Will Smith bei Prince of Bel-Air, wobei er die absolut beste Rolle hatte, als er die brandenburgischen Konzerte gescratcht hat. Da konnte ich mich damals auf jeden Fall eine Stunde wegschmeißen vor Lachen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen platt ausschaut mittlerweile. Non-Fiction, The Future Is Now, geiles Album. Und jetzt wirklich mit direktem Bezug zu heute, Blackalicious, Blazing Arrow. Das kam nämlich vorher raus und hatte viel Mitarbeit von sowohl Cut Chemist als auch DJ Newmark. Also hier die beiden Musikproduzenten sozusagen von J5. Hatten ein bisschen anderen Sound dafür produziert. Und irgendwie ist man davon ausgegangen, dass dieses Album dann so klingt wie das von Blackalicious. Hat es dann eben nicht. Und daran hat sich dann auch einiges an Kritik entsponnen. Und People Under the Stairs, also Original Soundtrack oder OST, das auch, würde ich sagen, also das ist so eine Crew, die J5 sehr, sehr nahe kommt irgendwie. Also in dem Jahr war irgendwie so ein bisschen von allem was dabei, war auf jeden Fall sehr interessant, aber so die ganz, ganz, ganz großen Kracher-Alben kamen irgendwie nicht, würde ich jetzt sagen.
Naja, also auf Nellyville ist schon das romantischste Lied aller Zeiten drauf.
Ach so, ja, natürlich, das stimmt.
Dilemma Feed Kelly Rowlands mit Larry Hughes als Sidekick. Das ist schon wild.
Legendär, stimmt.
Nee, aber tatsächlich muss ich sagen, dass mich Nellyville so ein bisschen geprägt hat tatsächlich, weil das war so eine der ersten Sachen, die ich wirklich gehört habe. Also da war ich ja so 11 und da war so ein bisschen der Übergang dazu, dass ich halt dann amerikanischen Hip-Hop gehört habe. Und das war einfach so das Erste, weil es war so, es hat so unfassbar den Zeitgeist getroffen. Es war so total überspitzt alles. Ne? Es war so ein bisschen too much. Es war super knallig und bunt. Und also auch sein Style generell, ne? Es ist so dieses, ja, keine Ahnung, so heutzutage ist es wirkt halt super lächerlich, ne? Es wirkt ja so ein bisschen wie so Ghetto Barbies Traumhaus irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich es so beschreiben soll. Also ganz
auf dem Land, so mit Heuballen.
Cool. Ja, genau. Ja, ganz ganz komisch irgendwie. Und Ja, ich weiß nicht, also auch so in den Musikvideos, wo irgendwie dann auch, also das ist ja nicht nur bei Nelly so, sondern generell zu der Zeit sind ja auch sehr viel, also auch in der Rockmusik gab es ja sehr viel so mit Jugendbezug, ne, mhm. Also so erste Liebe und Teenage-Gedöns und so, ne. Aber es waren halt immer Erwachsene, die das gespielt haben. Und das sah halt immer super seltsam aus, wenn dann irgendwelche 30-Jährigen irgendwie dann so vor dem Haus von einer anderen 30-Jährigen, die mit ihrer Mutter zusammen wohnt, da irgendwie den Ghetto-Blaster rausholen, so gefühlt. Ja. Also, es war eine seltsame Zeit, aber auch eine, die mich sehr, sehr krass geprägt hat. Und das war ja auch so diese American Pie-Phase war das auch. Ne, es war irgendwie,
genau.
Ne, und es war egal, ob du jetzt was wie Nelly hattest oder auf der anderen Seite was wie Blink oder so. Alles war so voll bunt und überdreht und so ein bisschen seltsam. Ne, also auch in der anderen Musik so, ne.
Und, weil es Nelly geschafft hat, dass man sich vielen Songs irgendwie nicht entziehen konnte. Also, obwohl ich es immer irgendwie äußerlich abgelehnt habe und so ein bisschen trashig fand, fand ich manche Tracks dann doch wieder ganz geil.
Ja, das war halt einfach es war so eine krasse Zeit noch so, das war so ein bisschen dieses Pre-50, bevor es so ein bisschen also wieder ernster wurde auf eine gewisse Art und Weise, beziehungsweise so ein bisschen mehr Pimp-Style, sag ich mal. Ja. Und wie gesagt, das war einfach auch so, da war ich so in der 6., 7. Klasse irgendwie. Ne, das war schon prägend irgendwo. Also so wie für andere, so irgendwie so diese Backstreet Boys-Zeit irgendwie super krass war oder Boybands irgendwie, die so die 90er sehr krass ja dominiert haben. Hat mich so, also ich finde so Anfang der 2000er in den USA ist echt speziell.
Das stimmt. Ist übrigens eine grandiose Überleitung, weil du Boybands erwähnt hast. Ich habe mir hier eine These aufgeschrieben und zwar meine These ist, J5 sind im Prinzip wie eine gecastete Boyband, nur eben in real und organisch gewachsen. Denn ist irgendwie ganz spannend, wie die zusammengekommen sind. Also zum Beispiel der Name, ne? Charlie Tuna hat irgendwie gesagt, er hat der Mutter von einem Kumpel Songs vorgespielt und dann hat sie irgendwie einen Witz gemacht, ja, ist irgendwie lustig, weil ihr klingt wie die Fantastic Five, also so eine alte Gruppe, aber ihr klingt eigentlich wie Jurassic Five. Und damit meinte sie ja so zu Jurassic Park und es geht halt wild durcheinander. Das fanden die dann so lustig, dass sie den Namen behalten haben. Und die haben sich damals irgendwie alle im Good Life Café getroffen. Das war so ein True School Café in L.A. Und in L.A. gab es immer so ein, zwei Spots, wo sich so die ganze Underground-Rap-Szene getroffen hat. Und kann man auf YouTube irgendwie ganz coole Videos finden, wo halt in diesem Café irgendwie so ein Rapper nach dem anderen irgendwie auf die Bühne tritt und halt irgendwas spielt. Und wenn du dich da irgendwie etablieren konntest und dir da so den Respekt halt von der Szene geholt hast, dann war das so ein bisschen die Möglichkeit, sich nach oben zu katapultieren. Und also die haben sich sozusagen organisch getroffen, wollten auch alle rappen und irgendwie ist es dann aber wie so eine Art Boyband geworden, ne? Also für alle, die jetzt nicht kennen, Jurassic 5 besteht aus vier Rappern, also Charlie Tuna, Kiel, Soup oder Sakir, je nachdem auf welchem Album, hat sich dann halt irgendwann umbenannt. Und Mark 7 und dann eben zwei DJs, / Producer, / Turntablist, nämlich DJ Newmark und Cut Chemist. Und im Grunde ist es so, dass die Jungs halt alles selber können, ne? Also wir hatten das ja schon bei A Tribe Called Quest, dass sozusagen die Band alle Skills, die du halt brauchst, irgendwie um Song fertig zu machen, im Hause vereint. Während es natürlich bei vielen Rappern, das hatten wir jetzt beim letzten Mal bei Twister, natürlich nicht so sein kann. Da bist du halt ein Rapper und bist dann darauf angewiesen, dass du entsprechende Produzenten bekommst. Und hier war halt irgendwie so alles in der Crew. Und witzig ist so, wenn man so die Persönlichkeiten durchgeht, deswegen kam ich so ein bisschen auf Boyband. Also bei Sark hier zum Beispiel, das ist so ein smoother, irgendwie nicht besonders auffälliger Rapper mit so einer ganz entspannten Persönlichkeit und so einem ganz entspannten Rap-Style, irgendwie der float so vor sich hin. Während Charlie Tuna zum Beispiel, der bringt so diese tiefen, basslastige, eindrückliche Stimme, was eigentlich mal so ein ganz cooler Kontrast ist, wenn irgendwie einer mit so einer normalen Stimme rappt und dann hörst du ihn irgendwie mit seinem tiefen Bass. Das finde ich immer ganz geil. Mark 7 ist immer der so ein bisschen Humor und Witz reinbringt, hat auf jeden Fall immer die witzigsten Strophen. Und Akil ist so die eierlegende Wollmilchsau. Also der kann so von allem was. Und irgendwie ist das auch immer so ein bisschen die Verteilung bei diesen Boybands gewesen. Gut, da musste es dann natürlich noch einen Schönling haben und einer musste blond sein, einer dunkel und einer tätowiert und der andere eine Glatze oder so. Aber das braucht es jetzt bei der Hip-Hop-Band natürlich nicht in der Verteilung. Aber ist halt irgendwie alles dabei. Und Cut Chemist und Newmark finde ich auch super krass, weil ich irgendwie früher nie so richtig auf dem Schirm hatte, dass die beiden da ja dabei waren, weil man kennt es ja oft so, man kennt halt eine Band, aber weiß gar nicht, wer dabei ist, weil die kenne ich halt aus zahlreichen anderen Tracks oder Produktionen für andere und eben aus diesen ganzen Turntable-List-Dingern, weil beide wirklich unfassbar gute DJs auf der einen Seite, aber auch eben so richtig Turntable-Lists, das ist ja nochmal was anderes, ne? Also wenn du so ganze, weiß nicht, wie du es nennen sollst, Beat, Turntable, Scratch, Mix, Alben irgendwie produzierst, richtig krass. Und es gibt auch Videos, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen auf YouTube, irgendwie von Newmark und Cut Chemist, wenn die irgendwie mit drei und mit vier Turntables pro Person irgendwie agieren und dann auf, ich weiß gar nicht, ob die bei DMC Championships oder sowas mal dabei waren, aber so in dem Style halt, ne? Und dann irgendwie parallel und rückwärts scratchen und keine Ahnung, und im Flug die Platte wechseln und so. Also die haben es wirklich, wirklich drauf. Also richtig, richtig gut technisch gesehen. Frage an dich. Die Jurassic Five, die verkörpern ja diesen Crew-Gedanken richtig, ne? Dieses Sextett, was alles selber macht und so weiter. Fehlt sowas mittlerweile im Hip-Hop? Oder hat's nie gefehlt? Oder kriege ich das gar nicht so richtig mit? Weil ich habe irgendwie den Eindruck, mittlerweile, natürlich gibt's noch Crews und Gruppen mit mehreren Leuten und so, aber ich habe momentan nicht auf dem Schirm, dass es wirklich noch diese Crews gibt, die irgendwie versuchen, irgendwie alles selber auf die Beine zu stellen.
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Also es gibt die Crews definitiv auch gar nicht so wenig. Aber ich bin auch nicht tief genug drin. Es ist alles, also so, es sind nicht so die allererfolgreichsten, aber ich meine, Jurassic 5 ist halt auch Underground, ne, wenn man mal ehrlich ist. Mhm. Das ist jetzt zwar erfolgreicher Underground, aber Jurassic 5 ist ja jetzt nicht irgendwie Level Jay-Z oder so. Ne? Da muss man sich jetzt auch nichts vormachen. Und dementsprechend, also ich finde erstmal generell das ganze Konzept ganz geil. Ne, so dass du halt eben verschiedene Typen hast. Es macht halt eben eine Sache, finde ich halt immer super kompliziert, und das ist halt, sie müssen auch wirklich zusammenpassen. Und ja, die Skills sind das eine, aber die müssen ja auch so deine persönliche, also deinen persönlichen Geschmack treffen. Und ja, das finde ich halt zum Beispiel bei J5 für mich, mir ist es vielleicht ein bisschen zu viel. Die sind mir zu unterschiedlich und spielen sich das zu sehr hin und her. Aber wie du es gerade sagst, ich finde jetzt den Boyband-Charakter einfach ein bisschen unfair, vor allen Dingen irgendwie eine Hip-Hop-Crew damit irgendwie so zu vergleichen, weil man verbindet mit diesen Boybands ja auch ein bisschen was, ne? Und halt auch so dieses Gecastete und so. Also ich finde, sich jetzt bei Jams kennenlernen und sagen, hey, wir machen was zusammen, finde ich eigentlich einen geilen Charakter, also eine geile Sache, ne? Hat schon die Charakteristik so ein bisschen wie hier von wegen, weiß ich nicht, New York, Ende der 80er irgendwie, wo dann irgendwie alle in den gleichen Blocks gewohnt haben und auf der Straße zusammen gerappt haben irgendwie. Mhm. Also eigentlich finde ich super cool. Es passt super gut dazu. Wie gesagt, nur, also ich glaube, so, ich finde, bei Jurassic 5 geht so gerade noch, wenn du sie noch ein bisschen unterschiedlicher hast und sich dann noch mehr das Ding hin und her spielt und sozusagen so in diesen Styles so sich so krass abwechselt, dann wäre es mir, glaube ich, dann doch ein bisschen zu krass. Ja. Und heute musst du halt auch einfach sehen, der Hip-Hop ist ja heute auch einfach ganz anders geworden. Vor allem der Rap-Stil ist ganz anders. Und ich glaube halt, so doof sich anhört, du brauchst es nicht mehr, weil die aktuelle Musik so technisch ist und so viel mit extra Bässen und mit Stimmverzerrung und sonst was arbeitet, dass du ja schon verschiedene Rap-Styles einfach an einem Menschen dir pitchen kannst. So.
Stimmt, du kannst dich selber verändern, ja.
Also das gibt es zum Beispiel auch in einem Track von Genetik, da finde ich das ganz lustig, da macht nämlich, da rappt Caruso sozusagen einmal als er und dann einmal eben als so, wie er das dann nennt, irgendwie Trap, mir keine Schimpfwörter in den Mund nehmen, unnötigerweise. Und das ist halt auch einfach nur das, ne? Also der spricht ein bisschen höher, dann wird die Stimme noch höher gepitcht, dann wird der Beat ein bisschen angepasst, so auf einmal hast du halt was, ganz anderes. Und das ging halt damals noch nicht so, ne? Und dementsprechend denke ich so, es hat definitiv, muss es das geben, vor allem es gibt unfassbar viele mega geile Crews, wobei ich ganz persönlich jetzt vom eigenen Gusto sage, mir gefällt es ein bisschen besser, wenn die sich ähnlicher sind und einfach so harmonisch zusammenpassen.
Ja, also wir hatten sowas ja, wie gesagt, damals öfters, der Wu-Tang Clan zum Beispiel. Es geht ja auch in die Richtung, es sind noch viel mehr Leute.
Ja.
Und da wurde es auch teilweise richtig wild, ehrlich gesagt, auf den Tracks, weil wenn du da irgendwie 10 Rapper unterbringst und dann noch irgendwie verschiedene Producer, die dann miteinander und so weiter, ist dann auch irgendwann, wird es ein bisschen kompliziert. Aber mir fallen jetzt aktuell, keine Ahnung, können unsere Hörer ja mal schicken irgendwie, wenn euch was einfällt, das wär cool, aber so spontan fällt mir jetzt nichts Vergleichbares ein. Muss ja auch nicht, aber so ein bisschen dieses, wir machen ein bisschen was zusammen, weil wir da so Bock drauf haben, geht mir schon ein bisschen verloren. Also sagen wir mal, zumindest in der erfolgreicheren Musik, ich will jetzt nicht sagen, dass dass es solche Crews nicht gibt, aber halt, dass die halt irgendwie nicht mehr so hochgespült werden. Ich meine, man könnte ja auch mit 6 Leuten zusammen trappen. Theoretisch. Mhm. Ja, naja. Es war das 3. Album, wie ich schon gesagt habe. Die Crew hat sich 1994 gegründet. Dann hat es bis 97 gedauert, bis sie ihre erste EP rausgehauen haben. Die war einfach self-titled, also Jurassic 5. Dann haben sie irgendwie gemerkt, könnte man auch ein Album draus machen. Und dann haben sie die EP einfach nochmal rausgebracht mit ein paar mehr Tracks. Und dann war es das Album, das ebenfalls Jurassic 5 hieß, aber eben nicht mehr mit EP. Auch ein bisschen komisches Vorgehen. Dann 2000 Quality Control und dann kam 2002 Power in Numbers. Danach gab es nur noch ein Album 2006, Feedback. Da dann ohne Cut Chemist, der ist zwischenzeitlich ausgestiegen aus der Crew, was man am Sound ehrlich gesagt auch gemerkt hat, aber darum soll es heute nicht gehen. Und 2007 haben sich dann wieder, also erstens komplett getrennt wegen musikalischer Differenzen und dann irgendwann wieder zusammengefunden, zumindest um auf Tour zu gehen. Aber Album kam dann keins mehr. Das bedeutet, es gab insgesamt eben 4 Alben und wir sprechen hier vom 3., also sozusagen dem Sophomore. Nee, ist nicht das Sophomore. Ja, es ist
schon Veteran.
War schon Veteran-Werk, genau.
Vor allem, weil das letzte auch ein bisschen Rentner ist.
Ja, das stimmt auch irgendwie. Man merkt wirklich krass, dass Cut Chemist nicht mehr da war.
Es ist aber voll oft so. Es ist halt ultra oft so, dass die letzten Alben sind ganz selten so richtige Klassiker. Also ja. Ganz oft finde ich, sind das so, wo du echt schon merkst, so, okay, die haben den Peak halt überschritten. Und ich kenne das Album jetzt gar nicht so gut, muss ich sagen, aber ich weiß, dass es einen krassen Cut gab, also auch so in den, also von den richtigen Jurassic 5 Hats, so, da ist ganz klar, so, das ist das Schlechteste. Und das ist auch nicht mehr so gut angekommen, wie das zweite war ja am erfolgreichsten, ne, das dritte war auch noch recht erfolgreich, also 1, 2, 3 war ich alle recht erfolgreich. Und dann ist es doch krass abgefallen. Und das beobachtet man oft, finde ich, dass dann so KünstlerInnen dann irgendwie so am Ende noch es noch einmal wissen wollen und dann denkst du dir so, nee, lass lieber. Das hätte echt besser sein lassen können.
Das stimmt, ja. Und gleichzeitig bin ich immer dafür, das doch zu machen, weil wenn da nur ein guter Track drauf ist, dann bin ich auch
schon zufrieden. Ja, das stimmt schon. Ja,
natürlich auch ein paar mehr, aber
kann einem die Playlist rein.
Du hast recht. Beim letzten Mal habe ich geraten, jetzt bist du mal dran mit Raten. Was glaubst du, welche Tracks gefallen mir am besten auf dem Album?
Okay, fair.
Und am schlechtesten.
Ja, also am besten ist tatsächlich für mich jetzt relativ einfach, glaube ich, weil du es schon so mehr oder minder gesagt hast.
Ja.
Jetzt muss ich aber gerade selber nochmal gucken. Ich überlege gerade noch was anderes, das wäre mir jetzt zu leicht. Also, ich weiß nicht, ich möchte jetzt auch nicht zu sehr von mir auf dich schließen, aber What's Golden ist auf jeden Fall, findest du richtig gut, das weiß ich.
Yes.
Was mit Remember His Name?
Ja, ist auch gut, aber hätte ich jetzt nicht.
Okay. Die hätte ich jetzt so gesehen. Ansonsten, boah, das ist jetzt schwierig. If You Only Knew vielleicht noch?
Nee.
Ach krass, okay, dann habe ich dich da nicht so ganz getroffen. Okay, ja krass. Was sind denn deine anderen neben What's Golden?
Ich muss sagen, What's Golden ist natürlich Selbstläufer irgendwie auf dem Album, da kommt man schwer drum rum. Was ich ziemlich geil fand, ist Some of Us, weil ich den Beat einfach richtig derbe finde. Also es ist halt ein richtiger Classic Boom Bap, irgendwie High Fidelity finde ich auch geil aufgrund des Beats sozusagen. Und ich mag tatsächlich Freedom sehr gerne, weil es kommt erst so ein bisschen lahm daher und dann entwickelt sich das aber so ein bisschen mit dem Vocal Samples zwischendrin. Okay. Und diesem Text, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, finde ich, aber dann finde ich es ganz geil. Bei dir hätte ich jetzt tatsächlich getippt auf A Day at the Races.
Ja, das finde ich mit Abstand am besten.
Yes, ich wusste. Und am lamesten findest du wahrscheinlich Hey.
Hey fand ich okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag Freedom nicht so gerne. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen und auch das Mal davor schon. Ich habe ja scheinbar einen richtig harten Crush auf Intros. Und das Album finde ich, also vielleicht, ich sag vielleicht mal kurz einen Satz, vielleicht bist du da ja dann auch meiner Meinung. Ich finde, und jetzt mal ganz abseits von den Texten, ne, die Texte sind eine andere Nummer, also auch von der Text von Freedom, die Message ist top. Ne? Ja. Also mir geht's jetzt einfach rein, wie der mir ins Ohr geht. Ne? Ja. Der ist mir so ein bisschen zu schwertragend. Weißt du so? Und ich finde halt, das Coole an Hip-Hop ist und gerade eben auch an Boom-Bap ist, dass du so ein bisschen funkiger auch ernste Sachen reinbringen kannst. Also halt wie A Tribe Called Quest das halt eigentlich macht. Ja. Ne, und das feiere ich halt sehr. Und mir geht es so ein bisschen zu langsam los. Also das Intro braucht man, finde ich, nicht so richtig. Das knallt nicht. Mhm. Freedom ist mir so eine Spur zu soulig auch einfach. Also auch mit der Stimme im Hintergrund. Also ist nicht so meins. If You Only Knew finde ich auch so ein bisschen Und ab Break kommt für mich so der Cut, wo es für mich geiler wird. Ja. Da wird es so ein bisschen funkiger irgendwie, ne? Ja. Siehst du auch den Cut so ein bisschen, ne?
Definitiv. Also ich hätte, glaube ich, auch eine andere Reihenfolge gewählt auf dem Album, das sowieso. Ich meine, ein Intro wie This Is, das ist halt so ein klassisches Intro, ne? So ein bisschen Sound im Prinzip, ist ja nicht mehr Instrumental. Ist okay, das gibt es auf vielen Alben, dass man mit irgendwas Geräuschigem einsteigt, meinetwegen. Und dann kommt es immer auf den ersten Track an und da ist Freedom natürlich, kommt so ein bisschen getragen daher. Da hast du vollkommen recht. Was du mal probieren musst, tatsächlich, das ist ganz witzig, wenn du Freedom einfach mal um 10 BPM hochdrehst.
Ich wusste, dass du sowas sagen würdest.
Ja. Also jetzt mal abgesehen davon, dass die Stimmen irgendwie quäkig werden, das kann man natürlich mit Software dann auch irgendwie umgehen, aber es sei's drum. Dann würde man sich denken, naja, krass, so hätte es eigentlich sein müssen. Das, also es hätte einfach schneller sein müssen.
Das ist bei voll vielen Beats so, manchmal auch umgekehrt. Also,
oder umgekehrt, gibt's auch.
Es gibt so einen ganz coolen Producer, ich vergesse, wie der heißt, auf YouTube, der macht tatsächlich das, was ich ja auch gerne mal machen wollte, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Irish Folk ist ja so mein Guilty Pleasure. Und der macht halt aus Irish Folk Hip-Hop-Beats. Die sind aber einfach zu schnell. Ja. Weil die werden so, also das hört sich nicht mehr an wie Hip-Hop, sondern das ist eigentlich dann, wie jetzt hättest du die ganzen FlötistInnen und GeigerInnen da, die einfach auf Teufel komm raus so lange spielen, irgendwie bis der andere Guinness geäxt hat oder so. Ja. Wenn du das Ganze einfach runterdrehst, dann hast du auf einmal, dann merkst du, kannst du dazu nicken. Ne? Und dann hast du so, bam, 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 weißt du, dann ist es richtig gut.
Ja. Kurzer Sidegag. Da hast recht. Ich meine, das gibt's oft. Ich dachte jetzt, du kommst jetzt mit DJ Screw daher oder so, mit seinen Chopped and Screwed-Werken, die ich exakt nie verstanden habe, weil er hat...
Nein, nein, nein.
Also zwar langsamer, ja, aber dann halt auch den Sound irgendwie ruiniert, aber okay. Nee, es stimmt, es müsste irgendwie... Also die Aufteilung hätte anders laufen können, was sie sich jetzt genau dabei gedacht haben, weiß ich nicht. Inhaltlich ist Freedom vielleicht mitunter der beste Track, weil das sind echt Lines dabei, den kannst du halt 20 Mal hören und entdeckst im Text immer wieder was Neues. Das ist schon richtig geil.
Ja.
Und ich mag das Sample extrem gerne, aber da komme ich dann nachher in der Sample-Ecke nochmal drauf zu sprechen.
Ich glaube tatsächlich, dass das so gewollt war, auch der Anfang, und ich kann das auch ganz gut nachvollziehen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist einfach nur nicht mein Sound. Das ist einfach, das ist totales Gusto. Aber rein inhaltlich macht es ja super Sinn, das Ganze so zu starten.
Man hätte auch direkt mit What's Golden starten können. Also es wurde jetzt hier so ein bisschen auf 8 vergraben mittendrin.
Auch gegangen, ne? Ist tatsächlich, also zumindest hätte man es früher setzen können. Also vielleicht hätte man auch What's Golden als Break anstatt Break nehmen können, sozusagen.
Ja, stimmt. Ja. Gut, aber jetzt von der Reihenfolge mal abgesehen, also für mich ist Hey ein bisschen, plätschert so ein bisschen belanglos vor sich hin. Wenn man es dann länger hört, finde ich, entwickelt sich's. Aber so am Anfang habe ich mir gedacht, weiß nicht, ob es den Beat jetzt so unbedingt gebraucht hätte. Was sagst du denn zu den Singles? Also wir hatten erste Single What's Golden, zweite Single Freedom, dritte Hey und die vierte If You Only Knew, aber die ist nur in Australien veröffentlicht worden.
Alle textmäßig komplett sinnvoll. Ja. Also das ist einfach, also vielleicht auch um da schon mal vielleicht ein bisschen darauf vorzugreifen, das ist konzeptmäßig wieder ein Hammer-Album. Also wieder was super gut zusammenpasst, wo du halt merkst, da ist ein ganz klarer, stringenter Plan drin. Deswegen sage ich auch, ich finde den Anfang ein bisschen doof, aber das passt, das ist alles richtig. Die Singles passen. Wie du sagst, hey, ich finde hey eigentlich ganz nett, aber es ist im Vergleich zu den anderen Tracks textlich hinkt's ein bisschen hinterher. Ja. Ne, vor allem, wenn du jetzt so mit What's Golden, Freedom natürlich gehst, aber es ist ein, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Album, wenn du wenn du so einen bestimmten Mood hast, ist es echt sehr krass geil.
Also ich muss sagen, bei den Singles, das Einzige, was mir so ein bisschen kam, ist, ich habe nicht verstanden, warum man, auch jetzt aus kommerziellen Gründen, aber auch, weil ich den Song einfach mag, warum man nicht Thin Line als eigene Single gebracht hat mit Nelly Furtado. Also erstens mal ist Nelly Furtado dabei, das wäre schon mal ein Verkaufsargument gewesen wahrscheinlich für viele. Und zweitens ist es einfach ein guter Song, auch inhaltlich. Der hätte aus meiner Sicht besser gepasst als Hey. Und ich hätte jetzt so gemäß dem, wie sich die Gruppe immer präsentiert, Some of Us zum Beispiel hätte ich absolut großartig gefunden, weil es halt einfach so ein Boom-Bap-Banger ist und das passt halt dazu. Aber gut, da kann man jetzt viel dran rumkritisieren. Übrigens, wenn du dich erinnerst, in der letzten Episode haben wir doch die ganze Zeit rumgegrübelt, wie Songs heißen, die eben nicht Abtempo sind, sondern langsamer, weißt du noch?
Ja, klar.
Nicht Double Time, und wir haben dann immer Halftime irgendwie gesagt. Wir wussten dann irgendwie nicht, wie es heißt. Das heißt natürlich Downtempo, so schwer war es eigentlich nicht.
Okay, stark.
Ja, also muss ich jetzt hier nochmal nachtragen, dass wir nicht ganz so dämlich erscheinen. Also Freedom ist halt ein klassischer Downtempo Track und vielleicht ein bisschen zu down, aber trotzdem eigentlich ein geiler Song. Gut, hast du dir denn irgendwelche Lines rausnotiert, irgendwie, die du besonders geil fandest in dem Album?
Nee, mehr ganze Songs, muss ich sagen. Also das ist echt also das ist wirklich eher, das ist wirklich textmäßig so krass gut. Ich muss das hier vielleicht auch mal so ein bisschen spoilern. Samu hat mich hier ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt, weil ich von Jurassic 5 echt bis dato nur so ein paar Lieder kannte und mir die auch so ein bisschen untergegangen sind. Aber krass, also aber da sind wir halt wieder bei dem. Ich finde halt, Freedom ist heftig.
Ja.
Einfach so, das ist wirklich, also ich, wie gesagt, so gib mir ein bisschen mehr Beat, so, weißt du, so dann finde ich das richtig geil. Wie du sagst, dann Day at the Race finde ich jetzt textmäßig nicht so geil. Da finde ich halt aber den besten Beat. Und ich liebe halt auch Big Daddy Kane. Also das ist halt auch mega geil. So.
Legende, deswegen ist er dabei.
Ja. Aber da sind wir natürlich jetzt wieder mehr beim Beat. Ansonsten textmäßig gefällt mir auch mega gut If You Only Knew. Gefällt mir auch richtig gut. Finde ich auch, also auch da auch eigentlich auch die Hook kannst du eigentlich auch direkt in so ein Poesiealbum schreiben.
Ne? Ja, auch die Art der Reime in so vielen Songs, wie die Reime zusammengestellt sind, finde ich einfach, und Sinn machen dann aber auch.
Ja, weil, ja.
Ich meine, wie oft hören wir das jetzt im aktuellen Hip-Hop oder auch in älteren Hip-Hop, dass drauf geschildert wird, okay, ich brauche möglichst viele Reime, möglichst viele Sachen, die sich reimen, und dann macht aber am Ende einfach der Satz keinen Sinn mehr. Dann er klang dann zwar cool, aber wenn du dann nochmal nachdenkst, was hat er jetzt eigentlich gesagt, dann ist es halt irgendwie Bullshit.
Ja, also ich habe zwei Tracks auch jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen, die ich halt auch absolut überragend finde, ist High Fidelity. Finde ich auch wieder sowohl textlich als auch hat den schönsten Vibe, finde ich, auf dem Album.
Den schönsten was?
Vibe. Also Vibe, der so verbreitet. Ja. Das ist einfach so, das geht so richtig gut rein. Und After School Special ist halt richtig oldschool.
Boah. Ja, aber so ein, das ist schon sehr oldschool.
Ja, war richtig geil. Also bei, das muss ich mal kurz sagen, weil ich glaube, da werden wir gleich gar nicht mehr drauf eingehen. Ich liebe ja Afrika Bambaataa und so, ne? Also ich bin ja wirklich, ich habe da schon Spaß mit den Mid-80ern schon sozusagen, einfach weil das so eine verrückte Nummer ist, irgendwie so Black Culture Music in New York und so, ne? Und hier After School Special hätte da fast da vorkommen können. Also das finde ich richtig krass, wie die den Bezug da aufbauen. Und witzigerweise ja, wo die aus L.A. sind, ne? Ja. Also da, wo so dieser Oldschool-Rap ja gar nicht stattfand.
Da kommen wir gleich nochmal drauf, da habe ich nämlich einen Punkt dazu. Wir gehen ja auch gleich nochmal die Songs irgendwie einzeln durch, da können wir das nochmal ein bisschen besprechen oder mehr oder weniger einzeln. Ich habe hier so ein paar Lines einfach nochmal rausgeschrieben, weil die mir so ins Auge gestochen sind, und ich hätte noch 40 andere wahrscheinlich
rausgeschrieben. Ja, genau, deswegen habe ich es irgendwie dann gar nicht erst gemacht, weil ich bin da gar nicht mehr hinterhergekommen.
Nee, da kommst du auch nicht hinterher, aber eins zum Beispiel fand ich super geil von Big Daddy Kane auf A Day at the Races, das You Out of Your League Like Jordan in Baseball.
Ja, fand ich ja eine, okay.
Super. Ja, guck mal,
die ist mir total untergegangen, weil ich echt so richtig auf so einem deepen Trip war, als ich das zweite Mal dann gehört habe irgendwie.
Ja, da geht einem manches so verloren irgendwie. Das, ich finde auch den Chorus auf What's Golden, der trifft es einfach so gut. Dieses We're not ballin' or shot callin', we take it back to the days of yes, y'allin'.
Ja, ich find's richtig also, geil.
Dieser Oldschool-Ansatz da halt. Dann, was ich auch richtig gut fand, Charlie Tuna auf I Am Somebody. Rappt er so, also ich rapp's jetzt natürlich nicht, sondern ich zitiere es sozusagen. Who's to say if I choose to make moves today, whether I win or lose or end up in the news today, I'm used but never confused, still got dues to pay, you abuse elegant rules when you use clichés. Ja. Das ist so geil und der Satz, es macht so viel Sinn und trotzdem sind halt 40 Reime drin.
Ja.
Und Das finde ich einfach richtig gut. Und was halt gut war, man könnte ganz Freedom irgendwie theoretisch zitieren, aber so dieser eine Teil, got people screaming, free Yumi and Jamal, but three of y'all will probably be at the mall. Also, alle hängen in der Mall rum, lammern zwar vorhin, wir machen jetzt Revolution, aber dann haben sie leider doch keine Zeit, weil sie shoppen gehen müssen.
Ja, ja.
I'm heated with y'all, being defeated before and complete and unsolved when the word freedom's involved. Und das finde ich. Und so geht halt der ganze Song einfach, ne? Und das finde ich einfach großartig. Ich habe auch den Autofahr-Soundcheck gemacht, der ist mir ja immer besonders wichtig. Da muss ich jetzt sagen, das ist komische Kritik, aber da funktioniert das Album irgendwie nicht so richtig gut, weil beim Autofahren, so dumm das klingt, da brauche ich entweder was richtig abgeht oder was richtig, ja, so melancholisch ist. Je nachdem, die Stimmung ist halt beim Autofahren oder halt so lockere, wie soll ich sagen, Party-Chill-Atmosphäre, das passt irgendwie alles nicht so hundertprozentig drauf. Ich finde, das Album passt irgendwie besser, keine Ahnung, auf dem Freiplatz meinetwegen oder nachmittags beim Grillen oder irgendwie sowas. Ja, aber Autofahren hätte ich jetzt nicht so gesagt.
Ja, lustig. Nee, Autofahren meine ich gar nicht. Aber so zum, also Freiplatz so, da haben wir mal lautere Sachen so gehabt, die so ein bisschen wilder waren, wo man nicht so gut zuhören muss. Also ich finde,
das ist ja, okay, ist das so, auch, das stimmt, ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich das noch nicht so gut kenne, das Album, und dementsprechend auch dann die Texte echt noch mit viel Verstand hören muss, um die auch alle irgendwie reinzukriegen. Ich habe das sehr genossen, das ganz in Ruhe zu hören. Und das hatte ich zum Beispiel jetzt bei Twister gar nicht. Nee. Das ist halt eins, so, da bist du direkt so, da hast du direkt irgendwie schon so, dann kannst du schon deinen inneren Usher channeln irgendwie und ein bisschen durch die Wohnung tanzen. Genau, ja. Aber das finde ich, also Grillen, ja, gebe ich dir so auf jeden Fall. Also einfach, weil die Beats einfach mega schön sind, ne? Die sind einfach cool. Ja. Aber ich muss sagen, erinnert mich auch mehr so an so eine Phase. Ich weiß, ich hätte das, glaube ich, hören müssen, als ich so Anfang 20 war. Da hatte ich so eine sehr krasse Phase, in der ich sehr viel auf die Texte geachtet habe und immer, das musste deep sein, das musste krass sein irgendwie. Mhm. Und ja, also sehe ich da eher, sehe ich auch so ein bisschen, ist auch ein bisschen Studi-Rap. Ich weiß auch nicht, wenn ich mir das so sagen kann, aber
ja, das ist witzig, dass du das sagst, weil, ja, Studio-Rap, aber Jurassic 5 definieren sich ja vor allem über ihre Live-Auftritte, ne?
Ja, ja.
Und das ist eigentlich das Krasse, weil das Zeug funktioniert live unfassbar gut. Also Jurassic 5 sind tatsächlich rauf und runter bekannt dafür, für ihre Live-Auftritte, mehr als für die Alben.
Ja.
Und das ist witzig, weil ich weiß, was du meinst, das klingt, also Freedom zum Beispiel, ne? Das klingt so clean. Also manche Produktionen, da kommen wir nachher noch drauf, war ja auch so ein Kritikpunkt von vielen, dass es irgendwie zu clean ist und zu leer irgendwie die Beats. Also da hätte noch mehr Fizzle irgendwie so mit reingehört.
Ja, aber wenn ich bis jetzt überlege, ich meine, ich habe jetzt da in meinem Studierendenkosmos irgendwie wenig Hip-Hop-affine Menschen gehabt, aber wenn dem vielleicht so gewesen wäre, also da könnte ich mir auch so Politikstudierende irgendwie vorstellen, vielleicht auch gerade die ein bisschen mehr mit Black Culture zu tun haben, beziehungsweise mit amerikanischer Geschichte etc., irgendwie, dass man da wieder zusammensitzt. So, wir hatten in der Universität, in der ich studiert habe, eine ziemlich große Wiese vom Hauptgebäude, wo man gerne beim Sommer gesessen hat. So, da wäre so, also wenn ich mir jetzt eine Szenerie dafür malen müsste, wäre das, glaube ich, tatsächlich für mich.
Ja, nee, das passt ganz gut. Und witzig, ich habe ein Zitat dazu gefunden, das sagt genau das, aus was du jetzt gerade gesagt hast. Und zwar, Zitat, die Musik ist wie ein sonniger Tag im Park ohne Knarren in der Tasche.
Ja, 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 eben.
Das ist genau das Album einfach.
Ja.
Also halt positiv und so. Aber auch das habe ich irgendwo gelesen, ohne Happy-Happy-Plattitüden und damit auf die Nerven zu gehen. Ne? Gibt es so Alben, die sind so betont positiv und denken sich, oh, okay, jetzt aber auch wieder gut.
Nee, gar nicht.
Das ist ja nicht so und das finde ich eigentlich ganz cool. Vielleicht kommen wir mal zum Sound. Insgesamt, also beat-technisch, sound-technisch, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, klingt halt zu 100% nach so modernisiertem Oldschool-Sound. Was dem vielleicht noch ein bisschen am nächsten kommt aus derselben Periode, wären Dilated Peoples. Hm. ähnliche Beats auch oft so ein bisschen clean klingend und People Under the Stairs, ich habe es vorhin schon angesprochen, irgendwie das passt irgendwie auch so ein bisschen soundtechnisch. Ansonsten, klar, gibt's zahlreiche Boom-Bap-Beats irgendwie, die auch so klingen, aber mir fällt jetzt so spontan kein Producer ein, zum Beispiel, wo ich sagen würde, okay, der klingt halt irgendwie so wie die Jungs, weil da irgendwie jeder schon so ein bisschen seine Eigenarten hat natürlich.
Ja.
Und wenn man hier auf Producer-Line-Up guckt, also fast alle Beats sind von Cut Chemist oder Newmark selber gemacht. Es gibt nur drei Ausnahmen im Prinzip. Zwei davon sind If You Only Knew und One of Them. Die sind von Juju produziert, von den Beatnuts. Und ich liebe die Beatnuts. Wir werden mit Sicherheit hier auch mal ein oder mehrere Beatnuts-Alben besprechen. Da können sich alle schon mal drauf einstellen. Also Juju, super geiler Typ. Und dann eben Hey, mit dem ich so ein bisschen, Problem ist zu viel gesagt, aber was ich jetzt nicht so geil finde, von Sarah Creative Partners. Die sind sehr unbekannt. Gleichzeitig haben sie aber auch schon sehr viele bekannte Sachen gemacht, zum Beispiel für Dr. Dre produziert, für Jay-Z produziert oder für Frank Ocean. Also jetzt auch nicht irgendwie so eine ganz kleine Nummer. Und insgesamt aber dennoch sehr konsistentes, passiges Soundbild, finde ich, weil halt der Großteil der Produktion intern geregelt wurde und die drei, die man sich da sozusagen reingeholt hat, Beats, die passen da ja auch mit rein. Also ist jetzt nicht so, dass man da sofort irgendwie die Handschrift erkennen würde von wem anders. Das finde ich schön.
Ja. Ja, es ist halt, der Soundteppich ist wieder ziemlich, ziemlich gut. Na, also, ja. wie du schon gesagt hast, ne? Wie gesagt, mir geht's ein bisschen zu langsam los. Ne, das ist so, also das ist einfach, weil ich mir denke, es ist halt eine Art, sowas zu starten, aber es ist ja im Endeffekt kein melancholisches Album geworden.
Nee, überhaupt ne? nicht.
Und das finde ich so ein bisschen, schwierig, weil ich brauchte wirklich, um das zu hören, echt ein paar Mal, um dann so in die richtige Stimmung zu kommen. Das finde ich so ein bisschen unglücklich gelöst, um ehrlich zu sein. Mhm. Und ich möchte nicht zu viel kritteln, aber wieder von 17 Tracks eigentlich nur 14, ne? Also ja, zwei ja. Interludes und halt ein Intro, was irgendwie nix ist, so richtig, finde ich ein bisschen schade. Hat jetzt mit den Beats nicht so viel zu tun, aber es klaut halt einfach Platz für gute Beats. Das kann man vielleicht so sagen.
Das stimmt.
Und da merke ich einfach immer mehr, dass das mag ja so gedacht sein, so von wegen, wir erzählen eine Geschichte oder wir machen das irgendwie filmszeniastisch oder so. Ganz ehrlich, ich find's total ätzend. Also, ich habe damit
nicht sein, ja.
Nee, es ist eigentlich immer nur so, das holt dich eigentlich nur so ein bisschen raus, anstatt dass es das vertieft, zumindest mich. Und das ist mir auch egal, ob das Dre ist oder ob das jetzt J5 ist, es könnte auch, ne, ist mir egal, wer das ist. Aber ich finde es immer so ein bisschen albern, ne, oder auch so 30 Sekunden dann so monologisieren.
Ja, ja, ja,
genau. Alter, die rappen. Also, die sind ja eh schon, also das ist ja eh reden. So, weil das,
muss nur ne? einer dazu sprechen.
Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, ich finde so, wenn du halt so schwere Gitarrenmusik hast oder sowas, ne? Oder noch krasser mit klassischen Instrumenten und dann hast du mal jemanden, der mal was erklärt zwischendurch. Vielleicht muss das dann auch sein, weil du es sonst nicht wirklich verstehst. Aber ich finde es im Hip-Hop, zumindest jetzt in den Alben, die wir bis jetzt hatten, immer hart unnötig.
Das stimmt, ja. Also, ich meine, hier ist es ja gar nicht so viel, das geht noch irgendwie, aber ich weiß, was du meinst. Also manche Dinge hätte es hier auch nicht gebraucht und das ist bei den meisten anderen Alben natürlich auch so.
Ja, safe.
Was ich ganz schön finde, sind so die Kleinigkeiten, irgendwie, auf die man geachtet hat. Es ist wieder ein sehr detailversessenes Album und das ist wieder genau das, was mich zum Beispiel bei A Tribe Called Quest so fasziniert und hier halt auch wieder. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich hast du es nicht mitgekriegt, mir wäre es natürlich auch durchgerutscht, hätte ich es nicht gelesen und danach gehört, aber die Platte fängt genau damit an, also mit demselben Sound sozusagen, mit dem Quality Control vorher aufgehört hat. Das finde ich ganz geil. Das ist nämlich so ein Double-Bass-Sample mit genau demselben Riff, das gespielt wird. Und damit fängt es hier wieder an, als würde es nahtlos ineinander übergehen.
Das ist cool.
Und von so einem Swing-Set irgendwie gemopst. Und sowas liebe ich irgendwie. Man muss es natürlich wissen. Und meistens weiß man es dann erst, wenn man es liest, weil es fällt halt nicht auf. Aber ich mag das, wenn du merkst, dass da so ins Detail irgendwie geguckt wurde. Insgesamt, es klingt schon mehr Underground als massenkompatibel, auch wenn es sich offensichtlich trotzdem gut verkauft hat. Aber das ist jetzt das, was du jetzt vorhin gesagt hast und ich dann so ein bisschen dagegen gegangen bin. Ich finde, man merkt in vielen Songs so diesen Jam- und Live-Charakter. Also zum Beispiel bei das Acetate Prophets, da ist natürlich Live-Charakter in dem Sinne halt dieses Turntable-Ding. Mhm. Da rappt ja niemand. Aber auch bei Break, das Break könnte auch wirklich so, du setzt irgendeinen Drummer hin, irgendwie, der spielt ja ein paar Drums und dann wird einfach dazu gerappt.
Ja, aber wann habe ich dem denn widersprochen?
Nee, du hast vorhin gesagt, dass es nach einem Studioalbum klingt.
Nein, Studierende.
Studenten. Oh Gott, ich habe erst Studioalbum verstanden, deswegen habe ich dann gesagt.
Nee, im Gegenteil. Also, wenn ich das höre, ich sehe halt einfach so, also wenn ich mir jetzt so eine Crowd vorstelle, oder halt Leute, die das hören, deswegen meinte ich ja gerade so vor der Uni im Park, weißt du, mit den
Dudes. Ja,
so,
das hast du dann, genau.
Dann sehe ich halt eher so die Leute so, weißt du, mit oversized Wollpullis, weißt du, irgendwie so diese.
Und, ja, total.
Und irgendwie, ne, und so ein bisschen gehäkelte Mützen und irgendwie ein bisschen kiffen, so, weißt du, also.
Backpacker-Rap halt.
Genau, ja, genau. Und das sehe ich halt vollkommen krass da. Ne, und das finde ich halt, deswegen im Gegenteil. Also, genau das meine ich nämlich eher so dieses, die könnten auch irgendwie auf der Wiese irgendwo rumchillen und irgendwie auch anfangen. Und dann stehen so ein paar daneben, so. Also, das ist so komplett konträr diesem Südstaaten-Vibe, wo alles gekünstelt ist einfach zu der Zeit.
Ja, ne? Stimmt. Aber deswegen kam ich vorhin hier mit diesem mit dem Live-Fähigkeiten und so weiter. Aber ich
war so, hä? Was hat denn das mit der Uni zu tun? Also,
sorry. Okay. Aber das ist jetzt wieder aufgeklärt, ja. Ja, da hat der Sound so ein bisschen gehakelt hier über Zoom. Und ich hatte irgendwie so, hä, Studioalbum? Nee, finde ich jetzt gar nicht.
Nee, das ist tatsächlich nicht so. Das ist ja auch einfach harter Quatsch gewesen. außer vielleicht, dass man zu der Zeit Nelly Furtado dabei hatte. Das geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung.
Ja, und deswegen kam ich ja dann auf, weil du ja erst Freedom, wie er gesagt hat, das ist so ein bisschen clean und so. Und dann kam ich darüber, okay, Studioalbum, ja, das ist halt so ein Freedom ist ja genau das Gegenteil von so einem Live-Sound eigentlich. Aber es sind eben viele Tracks drauf, die dazu passen. Also Break zum Beispiel, ne?
Genau.
Und insgesamt halt der Sound so völlig auf dem Teppich geblieben, nichts besonders ausgefallen. Es sind halt einfach Just Hip-Hop-Beats und das ist dann auch irgendwie ganz gut so. Relativ reduziert oft. Und irgendwo habe ich gelesen, so reduziert wie möglich und doch so bunt und farbenfroh wie nötig. Das fand ich eigentlich eine sehr, sehr witzige Zusammenfassung, weil das passt irgendwie. Und man merkt halt, dass der Ansatz immer ist, dass die Beats die Rapper unterstreichen sollen. Es gibt ja jetzt viele Alben, also wir hatten es letzte Woche bei Twister zum Beispiel, Klassiker. Da gibt es die Beats, die die Rapper überflügeln. Also Twister kannst jetzt geschwindigkeitstechnisch schlecht überflügeln, aber
mit dem Presslufthammer.
Maschinengewehr oder sowas. Aber ich vermute mal, dass sehr viele Leute Twister-Songs eher wegen den Beats geil fanden, als wegen Twister. Und damit meine ich jetzt nicht Hip-Hop-Heads, sondern halt Käufer, ne, des Albums. Und das ist hier nicht so, sondern die Beats, die unterstreichen das tatsächlich ganz gut. Es sind immer relativ simple Kompositionen. Du hast ein paar Turntable-Cuts hier. Du hast eigentlich immer eine akzentuierte, aber ziemlich funky Bassline mit drin, wenn man so ein bisschen drauf hört. Das ist so ein Grundgerüst. Du hast relativ spärliche, aber clever eingesetzte Soul- und Funk-Samples vor allem. Immer ein bisschen Gitarre, du hast ein bisschen Trompeten und dann gibt's eine Besonderheit bei J5 und irgendwie gefühlt hat jeder ein Produzent immer so ein Ding, was er immer hat. Du erinnerst dich vielleicht bei Dr. Dre, war es ja diese West Coast Whistle.
Genau.
Und hier ist es relativ ähnlich, hier ist es die J5 Querflöte.
Ja, nee, die hört man aber auch krass raus, tatsächlich.
Krass, und bei so vielen Alben, also bei so vielen Songs, auch auf den anderen Alben, also es ist wirklich so, der Standard-Feature ist dieser Querflöten-Sound. Und der passt auch irgendwie. Wenn du mir jetzt gesagt hättest, okay, da kommt jetzt irgendein Producer irgendwie, der nimmt meistens die Querflöte mit rein, hätte ich gesagt, bist du bescheuert. Aber es passt.
Ich finde es eigentlich sogar ein bisschen, also, wie soll man sagen, also es klingt erstmal nicht danach, ne, weil Querflöte hat ja auch so ein. Also, da denkt man ja, ich weiß ja, die Zauberflöte oder so, ne, irgendwie an so ein bisschen,
genau.
Ne, keine Ahnung, aber ganz ehrlich, es passt super geil rein. Und ich meine, das ist ja das Schöne auch an diesem Backpacker-Sound, beziehungsweise auch an Boom Bap, dass du da einfach eben mit relativ einfachen Mitteln halt sehr, sehr coolen Sound kreieren kannst, ne? Und ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ob das jetzt ein. Es war auf jeden Fall auch einer der ganz krassen DJs Ende der 80er, Anfang der 90er, der einfach erzählt hat, wie die halt ihre Beats da zusammengebaut haben. Das war ja wirklich das. Wir nehmen jetzt einfach mal alles. So, und gucken, was sich geil anhört.
Genau.
Und deswegen, warum keine Querflöte?
Also, ja, warum eigentlich nicht?
Ne? Finde ich geil.
Ja, und es ist halt was dir wieder so einen eigenen Klang gibt, den halt die anderen nicht haben. Ne? Klar, sind auch ein bisschen Keyboard-Klänge hier und da dabei, die üblichen Drum-Loops so ein bisschen und halt immer eigentlich fast immer eine relativ eingängige Hook. Also das haben sie auf jeden Fall drauf, dass man, dass die Hook im Ohr bleibt, auch wenn sie nicht zwingend gesungen ist. Und das ist ja irgendwie auch was Schönes. Und Liebhaber-Goodie ist halt immer dabei. Viele Cuts, viele Scratches. Witzigerweise, ich weiß nicht mehr auf welchem Song, aber inklusive Scratch-Tricks auf einem Fisher-Price Turntable.
Ja.
Ich muss nochmal raussuchen. Geil. Und es klingt geil.
Ja.
Es klingt geil.
Was ich ein bisschen finde bei dem Album, aber das ist natürlich auch dem geschuldet, dass es so viele Leute sind. Ich finde die Songs manchmal so einen Tacken zu lang.
Ich schaue hier gerade auf die Songlängen mal.
Also einfach so, also generell bin ich jemand, wenn der Song jetzt nicht super deep ist, dann gib mir einfach 3 Minuten, 3,5 und dann passt es schon. Und ich weiß nicht, ich finde so bei den Backpacker-Tracks oder auch beim Boobab generell finde ich es eigentlich immer ganz geil, dass die so ein bisschen, die sind halt ein bisschen schneller. Also die sind, das ist auch nicht schlimm, aber weil der Sound halt recht, weil einfach hört sich so doof an, ist er ja nicht, aber so wenig facettenreich ist, sag ich mal. Na, auch nicht richtig, mein Gott, also.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Es klingt halt voll negativ, so, aber es ist halt so ein bisschen simpler gehalten einfach, ne? Ja, also, ja. Und da denke ich mir immer so, deswegen sage ich, mach lieber mehr Songs mit mehr einfachen Beats. Und das hat dann auch noch mehr dieses Live-Charakter-Ding. Mhm. Ne? Und ich finde, manchmal verliert sich das so ein bisschen hinten raus, weil es dann so ein bisschen, dann denkst du so, okay, jetzt kann es auch mal weitergehen. Also ich musste dann auch teilweise, wenn ich es gehört habe, das Album, wenn ich es wirklich durchgehört habe, habe ich irgendwann ein bisschen geskippt, muss ich sagen, bei den Songs. Also nicht, weil ich die Songs doof fand, sondern weil ich dann gespannt war aufs Nächste irgendwie. Und das war dann so, es war okay jetzt, so war lang genug.
Ja, wenn ich jetzt auch auf die Längen gucke, die sind tatsächlich gar nicht irgendwie fällt gar nicht aus dem Rahmen. Ich, These von mir, du hast immer so viele Rapper, also sind ja selber schon 4 Rapper, dann kommen noch ein paar Features dazu.
Ja, ja.
Und dadurch glaube ich, dadurch, dass mehr Rapper kürzere Parts haben, wirken die Songs auch länger, weil man es immer so gewohnt ist, dass ein Song hat immer 2 oder 3 Parts und dann halt dazwischen Refrain. So,
ja,
da weißt du halt, okay, der zweite Rapper ist durch, jetzt ist der Song rum und hier hast du halt irgendwie den 5. Rapper im Zweifel und dann halt nochmal eine Runde.
Ja. Ja, krass, aber dann habe ich gerade was gelernt. Dann reichen mir ja 2 bis 3 Rapper auf jeden Fall pro Song.
Ja, wahrscheinlich. Das kann natürlich sein. Wie die sich aufteilen, dazu kommen wir auch gleich. Wir können ja mal kurz vielleicht, wenn du willst, die Songs so ein bisschen durchgehen.
Ja, klar.
Ich spreche einfach an, sag was dazu und dann sagst du weiter oder hast auch was dazu zu sagen.
Jo, bitte. So.
Also, Intro hatten wir schon. This is klassisches Intro, nur Sound. Okay, ist halt da, passt. Dann Freedom haben wir auch schon angesprochen. Ist halt, du hast halt, also erstens sehr clean, wie wir schon gesagt haben. Zweitens, du hast dieses Typische, was sie sehr oft machen, Jurassic 5, nämlich sich gegenseitig diese 4-Bar-Verse, also ne, 4 Zeilen und dann der nächste zuschmeißen. Relativ langsam tatsächlich. Was mir gut gefallen hat, war der gesamte Beat, da kommen wir nachher bei der Samplekiste dazu und dieses Vocal-Sample. Und halt der Text, weil es geht halt um Armut in der dritten Welt, es geht um die Verhältnisse in US-Gefängnissen und generell, wie Armut einfach dazu führt, die Freiheit einzuschränken. Also Freedom, in dem Fall der Titel, bezieht sich halt darauf, dass halt wie relativ dieser Begriff ist. Ne? Also wenn wir von Freedom, also Freiheit jetzt in dem Fall sprechen, dann wird ja oft davon ausgegangen, okay, die Menschen sind, oder jeder ist frei, aber im Zweifel ist er gar nicht unbedingt frei, in dem Sinne, weil er halt diversen Zwängen unterworfen ist. Und wenn du halt arm bist, bist du in dem Sinne nicht frei, weil du vieles, was dir die Freiheit theoretisch gestatten würde, einfach nicht machen kannst, weil du es dir nicht leisten kannst. Und wie dieses Thema so ein bisschen verwoben ist in einem Song, finde ich einfach absolut genial und cool aufgegriffen, ohne dabei so belehrend zu wirken. Und kennst du auch, wenn manche Songs irgendwie so deep sind, dass einen dann irgendwann dann nerven, irgendwie, wenn du sie 3-mal gehört hast, weil du denkst, ja, okay, ich hab's jetzt verstanden.
Ist ja nicht. Klar. Nee, definitiv nicht. Also beziehungsweise du kannst den, ja, wobei, nee, ich finde, das ist auch ein Song, den kannst du auch nicht andauernd hören. Also nicht, nee, weil das ja, okay, schlimm ist, aber es hat halt schon einen klaren Vibe, oder du hast recht, es ist nicht so belehrend. Es ist trotzdem, der ist sehr, ist eine schwere Kost, sag ich mal.
Schwere Kosten, ja, aber clever gemacht, immerhin.
Ja.
If You Only Knew, da hast du halt wieder die Flöte vor der Kanne mit drin. Der Song ist so eine Antwort an die Kritiker, die es scheinbar zuhaufe gab. Hat auch wieder so ein bisschen reduzierten Beat, du hast es vorhin schon angesprochen, ein bisschen ruhiger. Und im Grunde geht es darum, dass sie halt sagen, irgendwie, wenn unsere Kritiker wüssten, was dahinter steckt oder wo wir herkommen oder was unser Ziel ist, dann würden sie vielleicht nicht so Mist daherlabern. Und das finde ich eigentlich ganz nett umgesetzt.
Ja, ja, ist ein klassischer Underground-Track eigentlich. Also es ist so, ne, dieses sich selbst auch ein bisschen als sehr artsy darstellen. Das ist ja auch immer so ein bisschen im Underground, im Hip-Hop generell die Aussage so, hey, wir sind einfach voll geil, weil wir kein Mainstream sind. Ne, und deswegen versteht ihr uns nicht so. Das ist aber, und dann eben auch wieder mit einem sehr, ja, schon fast End-80er-Vibe-Beat irgendwie, passt das schon ganz gut. Also es ist schon so ein bisschen, es ist ein bisschen in die Fresse, ohne in die Fresse zu sein. Das finde ich eigentlich ganz gut.
Das stimmt. Und das fällt einem aber auch erst so beim zweiten, dritten Hören auf, ne? Beim ersten Mal denkt man sich, oh, schon eine ruhige Nummer und so. Und wenn man es dann so mit dem Text kombiniert, dann kommt es anders rüber. Hast recht, ja. Dann Break. Break ist natürlich eine Hardcore-Hommage an die B-Boy-Breakbeats der, sagen wir mal, späten 80er, frühen 90er. Also richtig so ein bisschen Drum-Gewitter. Zieht vollkommen auf Drums und Percussions ab. Was ich ganz geil finde, ich könnte nicht ein Album hören, was durchgehend so klingt, das würde mich nerven, aber zwischendrin finde ich es super cool und man rappt halt einfach darüber, wie man rappt und ich finde, das ist etwas, was manche Leute kritisieren, ich finde es super cool, wenn Rapper darüber rappen, wie sie rappen, weil Schuster bleibt bei deinen Leisten.
Ja, also ich mag den Beat einfach voll gern, ist einfach ein super geiler Beat, so ein bisschen funky und ja, inhaltlich. Ach, ja, machen alle. Gibt's von allen irgendwie.
Ja, nichts Besonderes.
Tut aber keinem aber weh, so.
Da kommt's halt auf die Wortspiele an. Ja. Dann React von Cut Chemist gemacht, ist so ein Sample-Based Instrumental Track oder Interlude oder wie man auch immer man das nennen will. Ich glaube, der geht, Break ist, nee, React ist, also na, gut, 56 Sekunden. Lassen wir es mal als unter Interlude durchlaufen, enthält gar keine Lyrics, okay? Ist da. Jo. Dann A Day at the Races, ein richtiger Oldschool-Uptempo-Representer, klingt total nach später 80er und hat ja auch nicht umsonst dann die entsprechenden Features mit dabei, nämlich mit Percy P, Oldschool-Legende, auch wenn der erst relativ spät dazugekommen ist, überhaupt mal ein Album zu machen und deswegen ich ihn auch immer für einen neueren Rapper gehalten habe, der er gar nicht ist. Und Big Daddy K natürlich, ja, also viel mehr Oldschool-Representen kannst du gar nicht.
Nee. Also ist mit Abstand mein Lieblingstrack auf dem Album, weil, ja, wie gesagt, ne, ich bin natürlich nicht so sehr Boom Bap jünger, wie du das bist. Das ist, glaube ich, auch einfach ein bisschen auch der Zeit geschuldet, dass ich einfach wirklich erst relativ spät da rankam, einfach weil eben so, ich sag mal, selbst so der Mid-90er Gangster-Rap West Coast-Style, so das war ja schon für mich schon oldschool. Also ich brauchte sehr lange, um so weit dann anfangen sozusagen zu kommen. Ja. Ja, und dann witzigerweise bin ich ja eher auf den 80ern pappen geblieben. Deswegen, also der ist schon richtig, richtig geil, der Song. Und Big Daddy Kane ist einfach nur der Hammer. Also
voll.
Mann, ist das geil. Sorry, da habe ich mich richtig gefreut.
Ja, und wie alt war der damals schon? Und wie geil war er damals immer noch?
Ja, ja.
Also das muss man auch mal echt mal ein bisschen Respekt zollen. Dann Remember His Name, finde ich jetzt vom Beat her so, naja, hätte ich jetzt beattechnisch okay. Du ziehst die Augenbrauen hoch. Ich weiß nicht, hat mich irgendwie nicht so richtig vom Hocker gehauen. Ich
kann es gar nicht richtig begründen. Das war mein zweitliebster Beat.
Oh, krass, okay.
Ich fand es nicht gut.
Echt? Obwohl, okay, pass auf, wir kommen bei den Samples nochmal dazu. Da habe ich vielleicht was Wichtiges dazu sagen, das ist gut. Aber was ich sehr cool fand, war die Aufarbeitung des Themas, denn sie haben sich sozusagen mit Gewalt in der Nachbarschaft, mit dieser ganzen Gangster-Thematik beschäftigt, aber auf eine super coole Art und Weise, weil der Song handelt vom Tod eines Gangsters aus der Nachbarschaft sozusagen und was das für einen Einfluss auf die Nachbarschaft hat. Und ich finde diese Herangehensweise, wir reden über Ganggewalt, aber, und da sind wir jetzt wieder beim kompletten Unterschied zu Dr. Dre, der ja im Nachhinein immer gesagt hat, ja, er wollte es so ein bisschen anklagen, aber es kommt halt wie so ein stumpfes Abfeiern rüber. Und hier halt gar nicht. Also hier bist du nicht mal bei diesem Hood-Reporter-Ding, sondern hier bist du gerade beim Analysten-Ding, also fast schon.
Ja.
Und das finde ich super geil umgesetzt.
Ja, ich habe da so eine Verbindung gefühlt, aber vielleicht erzähle ich jetzt auch Quatsch. Das ist aber für mich, mich erinnert es ein bisschen an Friday, an den Film.
Ja, doch, durchaus, ja.
Ne, also auch wenn man jetzt, auch wenn da jetzt Analyst vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist für Ice Cube und Chris Tucker, wie sie da vor dem Haus chillen. Aber ich finde einfach so, das ist halt irgendwie so diese andere Art, mit diesem Gangster-Klischee umzugehen.
Ja.
Ne, also im wie du gerade sagst, in den meisten Tracks hast du diesen Hood Report oder auch Leute, die das in ihren Texten sogar ein bisschen, ich will nicht sagen, ja, sie, also es wird schon kritisch gesehen, aber trotzdem auf so eine Art und Weise, dass es wieder zugehört, ne? Und das hat so ein dieses
bisschen glorifiziert auch.
Ja, genau, ja, ich wollte glorifizieren, finde ich vielleicht wieder ein bisschen zu weit gesagt. Was meine ich wieder mit Lebensrealität und so, wo die Leute sich bewegen, da bin ich ein bisschen vorsichtig, das denen so in den Mund zu legen. Aber nichtsdestotrotz sehr unkritisch, sehr unreflektiert wird damit umgegangen, auf jeden Fall. Ne? Und das hast du, finde ich, bei Filmen auch. Du hast halt so Menace to Society, ne, also das, nicht, dass das nicht reflektiert ist, aber da geht's halt so richtig zur Sache. Ne? Das ist ja wirklich nur gegenseitig abballern und irgendwelche Crack-Typen, die anderen einen blasen für ihr Zeug, so, das ist so richtig unangenehm und brutal und immer weiter drüber und du merkst so, okay, krass, dieser Film ist einfach nur heftig. Und dann hast du halt irgendwie Friday, wo die ganze Thematik, genau diese Thematik auch aufgegriffen wird, aber wie ich finde, in einer sehr künstlerischen Form.
Und ein bisschen klamaukig.
Genau, ja, stimmt schon. Aber halt trotzdem auch mal aber interessant. Jetzt aber nicht wieder das Gleiche, so, ne, nach dem Motto.
Ja.
Und das, finde ich, hast du bei Remember His Name auch ein bisschen. Keine Ahnung, habe ich gerade so gefühlt, diesen Vergleich.
Finde ich aber ganz witzig, das trifft es auch, weil, wie gesagt, diese andere Herangehensweise, und das ist ja das, was ich auch mag, wenn jemand mal so ein bisschen ausbricht aus dem Üblichen und versucht, von der anderen Seite anzugehen und dabei aber halt auch nicht dumm klingt, ne? Das finde ich dann super.
Ja, voll.
Zu What's Golden muss man wahrscheinlich nicht sagen, viel sagen, kennt jeder, ist, finde ich, ein ziemlich flashiger Kopfnicker irgendwie, ist gleichzeitig funky genug für einen Club, aber irgendwie auch jazzy genug für so ein Picknick, also ist jetzt nicht so, dass es dich bei beidem irgendwie nerven würde, sonst passt irgendwie so ein bisschen zu beidem rein und ist halt, deswegen heißt ja What's Golden in Bezug auf die Golden Era, ist halt Respekt zollen, ne, für die Classics und so weiter und darum geht's im Prinzip.
Ja. Ja, ist praktisch eigentlich J5 in einem Song.
J5 in einem, ja genau, deswegen auch sehr, sehr gut ausgewählte erste Single. Dann Thin Line, der nächste Song mit Nelly Furtado. Das finde ich witzig, denn, also erstens, ich mag ihn. Zweitens ist vielleicht einer der Tracks, die am meisten kritisiert wurden. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Und jetzt liegt es natürlich daran, dass die Leute, die Sound mögen, wie in J5 machen, haben ja oft irgendwie so eine leicht übersteigerte Abneigung gegen alles, was sie vermeintlich als nicht real betrachten, ja.
Alles, was Pop ist.
Alles, was Pop ist, genau. So, und jetzt kommt Nelly Furtado rein und es wirkt so ein bisschen melodiöser und schon bist du irgendwie dann wack und bla bla bla. Aber hier, ich finde zum Beispiel den Text, also der Song dreht sich ja drum, um diesen schmalen Grat zwischen Freundschaft und Liebe, Romanze. Also wo ist es noch Freundschaft, wo fängt schon die Romanze an?
Ja.
Und das ist sowas, was mich thematisch voll abholt, weil das kennt irgendwie jeder. Oder sagen wir mal, fast jeder von uns irgendwo, ja. Dass du, und wenn nicht von sich selber, dann halt von anderen irgendwie, wo man sich so ein bisschen fragt, okay, sind die denn jetzt zusammen oder sind die nicht zusammen oder man ist Freunde oder wird da jetzt mehr draus? Will ich eigentlich? Will ich nicht? Will sie oder will sie nicht? Oder wie auch immer, ja. Und das ist so ein Thema, aber ist auch wieder so angegangen, dass es nicht kitschig ist. Und das mag ich ehrlich gesagt und ich mag auch Nelly Furtado, weil, Sängerin dazu und so weiter, aber sie passt rein. Also zu der Zeit wurde die sowieso irgendwie in jeder Ecke gefeatured. Sie hat aber auch irgendwie eine Stimme und eine Art zu singen, die eben nicht so kitschig wirkt. Und man merkt super gut, finde ich, den Unterschied. Auf dem Album hier ist Nelly Furtado drauf. Jetzt kam ja später dann noch eine DVD raus zum Album. Und auf der DVD war sozusagen eine Art Remix von dem Song. Und der kam dann Jahre später auch als Single raus. Und da haben sie dann eben doch noch Thin Line als Single rausgebracht. Das Merkwürdige war nur, da war dann nicht mehr Nelly Furtado mit drin, sondern Mia, die damals ja auch total angesagt war.
Und Mia hat ja so eine bisschen kehlige Stimme.
Also ich klinge nicht wie sie, aber du weißt, was ich meine.
Du hörst ja wie Kermit der Frosch.
Ja, okay, ich klang nicht wie Mia, ich geb's zu.
Das war echt frech, Alter.
Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also
ja,
ich finde, mit Nelly Furtado passt's und klingt geil und mit Mia klang's echt ein bisschen kitschig.
Ja, also zu Nelly Furtado vielleicht zwei Sachen. Ich habe sie auch so mal sehr gefeiert, als ich klein war, weil sie den Track zur EM 2004 gemacht hat.
Ach, stimmt.
Ja. Da dachte ich aber immer, dass sie Portugiesin sei. Und das war noch so in dieser Kombination mit den Total 90 Nike-Werbespots mit Joga Bonito, die waren Weltklasse. Mhm. Nee, ich finde es textmäßig auch gut. Und hört auf damit, immer rumzufacken, wenn mal irgendjemand, der singen kann, mit auf dem Hip-Hop-Album kommt. Jetzt mal ganz ehrlich, entweder man beschwert sich, dass der Sound immer gleich ist, und wenn man ihn dann aufbricht, dann ist es auch scheiße. Ne? Und keine Ahnung, ich meine ganz ehrlich, es muss jetzt nicht Karel Gott bei Bushido dabei sein. So. Weißt du, das ist vielleicht ein bisschen drüber. So. Ne? Es gibt natürlich Sachen, ne? Oder Peter Maffay mit Sido und Bushido. Keine Ahnung, in Deutschland fallen mir ziemlich viele schlimme Dinge ein. Ja, aber, das passt null. Aber nichtsdestotrotz einfach mal zu sagen, so, hey, ganz ehrlich, ich nehme jetzt mal eine richtige Sängerin mit rein, die mir eine geile Hook da reinballert.
Ja.
Ist doch gut, ne? Ich glaube, das Wichtige ist, dass dann die Sängerinnen nicht versuchen, Rapperinnen zu sein, weil das ist dann oft nicht so fitty.
Oder dass die Sängerin nicht zu krass in ihre Schiene abdriftet. Also zum Beispiel, stell dir mal das vor mit Celine Dion im Refrain. Das wäre die absolute Totalkatastrophe und das ist
bei Nelly Furtado nicht so. Aber ich sag nur Coolio Gangsters Paradise und so, absolutes Legenden-Track. Ja, und ne, also.
Die trotzdem.
Ne, oder hier Dido und Eminem, das war alles schon ziemlich cool. Also bleibt mal locker, ich finde es gut.
Ja. Ja, und ansonsten sind ja doch einige Tracks, vielleicht machen wir die so ein bisschen verkürzt, die restlichen, es sei denn, du grätscht rein, ja, wenn du was dazu hast.
Nee, tatsächlich finde ich, habe ich auch da tatsächlich auch einen leichten Cut gemacht. Vielleicht noch zu den nächsten beiden würde ich gerne noch ein bisschen was sagen, wenn ich darf, und dann würde ich den Rest überlassen.
Na klar.
Also After School Special ist bei mir Top 3 Song. Liebe ich komplett, einfach weil er diesen super harten Oldschool-Sound hat. Ja, und ich gehe einfach richtig auf, wenn ich den höre, habe ich gemerkt. Das macht mich richtig glücklich. Und ich liebe auch High Fidelity tatsächlich.
Ja, ich auch.
Also, das sind noch so das sind für mich so noch so richtige Highlights. Und jetzt sage ich was, ich finde After School Special besser als What's Golden.
What?
Ja. Nee. Doch, sage ich. Das war ich musste noch meinen absoluten Unloved Opinion Take hier rausholen. Die finde ich richtig geil. Und danach schwappt so ein bisschen aus, das Album.
Ja, also ich finde Some of Us finde ich noch extrem geil, einfach vom Beat her ist ja auch so ein bisschen.
Nee, genau, und dann kommt das Interlude erst, sorry. Ja.
Genau. Ja, dann DDT, so eine A Cappella-Track von Kool Keith. Da wollten sie halt Kool Keith einfach noch mit draufbringen. Auch Underground, also Oldschool-Legende. Verstehe ich warum, macht auch irgendwo Sinn. Hätte es jetzt rein musikalisch für mich nicht gebraucht. Und der Rest, ich meine, sind auch noch gute Songs drauf, aber müssen wir jetzt nicht auf alles eingehen. Das Einzige, was wir vielleicht noch erwähnen müssen, ist Acetate Prophets als letzter. Ist irgendwie 6 Minuten irgendwas langer, richtiger Turntable-List-Track, wo sich halt Cut Chemist und Newmark mal komplett austoben können halt mit allem, was sie haben.
Ja, den fand ich auch noch mal bemerkenswert, einfach dahingehend, dass das ein krasser Live-Track sein muss.
Krasser Live-Track und halt ein krasser Skill-Beweis. Also wenn du den gehört hast, dann weißt du halt einfach, was sie können, ne? Und dann also kommt da keiner mehr und sagt irgendwie, die haben's nicht drauf oder so.
Nee, und ich finde, das brauchst du halt auch bei Konzerten mehr. Ja. Beziehungsweise ich ärgere mich immer voll, wenn ich auf Konzerten war und die haben wirklich mal gezeigt, was sie können. Und dann hast du es nie auf den Alben. Ne? Ganz ehrlich, wenn es mittendrin wäre, ich würde es sogar ab und zu vielleicht mal skippen. Ne? Mhm. Aber wenn ich Bock habe, sowas zu hören, dann möchte ich es auch irgendwie da haben und nicht nur irgendwie in diesen verkackten, verpixelten YouTube-Videos. Ich habe teilweise schon von Bands Tracks oder Versionen ihrer Tracks gehört, die waren einfach live was anderes.
Ja.
Ne? Und das haben die einfach dann, wenn man das so rauslässt, finde ich das sehr schade. Deswegen habe ich mich darüber noch sehr gefreut.
Total. Ich habe noch ein schönes Zitat dazu gefunden. Da stand, at first the music will just sound like mainstream Hip-Hop with a tinge of old-school vibe. After multiple listens, different genres and instruments will slowly be discovered. Und das ist tatsächlich so. Also, ne, wenn nicht viel da ist, dann hört man noch viel mehr raus irgendwie, was dann doch da ist. Und das finde ich immer das Schöne. Gut, dann ganz kurz zur Sample-Kiste, denn da war ich ein bisschen begeistert, weil so ein paar Kleinigkeiten einfach, die das ruft in mir sehr, sehr viel Liebe hervor. Zum Beispiel bei Freedom, dieses Sample, das komplette, also der ganze Track Freedom, eigentlich bis auf die Drums, die wurden dann einfach drüber gelegt, besteht komplett aus Julius Brockingtons This Feeling. Und der klingt halt so, wie er halt da auch klingt, ja. Also das This Feeling, aha, das fand ich irgendwie cool, dass es einfach wirklich der Track ist, plus ein paar Drums. Dann bei A Day at the Races, das Grundthema, also was man so im Hintergrund hört, ist von David Axelrod's Horizon. Und das finde ich jetzt wiederum bemerkenswert, denn den kennen wir, denn er hat Dr. Dre's The Next Episode im Prinzip produziert, beziehungsweise er hat das Sample produziert, das dafür verwendet wurde. Und ich möchte wetten, im Laufe dieses Podcasts irgendwie werden wir noch sehr, sehr oft von David Axelrod sprechen, weil irgendwie gefühlt kennt den zwar niemand, aber er ist in jedem zweiten Hip-Hop-Track drin.
Ja, ich bin auch drüber gestolpert, genau, weil das ja eben mein Lieblingstrack war von dem Album und ich da ein bisschen tiefer reingegangen bin gerade noch. Und fand ich auch lustig, weil Forgot About Dre ja auch wieder einer meiner absoluten Faves ist. Ne? So, also da merkt man dann vielleicht da schon Parallelen. Das ist ja wirklich, das würde man ja sonst nicht wissen, wenn man da nicht reinguckt, ne?
Nee, und das zeigt auch, es gibt Musiker, die kennt man nicht, aber man würde sie lieben, würde man sie hören. Einfach, weil man viele Dinge von ihnen liebt, wenn sie dann im Hip-Hop auftauchen. Das finde ich immer das Schöne an dieser Sample-Thematik. Das kam bei mir wieder ganz hart auf bei Thin Line, denn das Sample, das in Thin Line verwendet wird, ist von, und auch die kennen wir schon aus diesem Podcast, Minnie Riperton, in dem Fall Les Fleurs, der Song. Und die kennen wir wiederum aus der ATCQ-Episode, denn Lyrics to Go hat dieses Sample aus Inside My Love von Minnie Riperton. Und wenn du dich erinnerst, da habe ich noch gesagt, das ist dasselbe Sample, wie Blumentopf für die eine verwendet hat, oder das eine. Und es ist witzig, weil wenn man bei Minnie Riperton durchhört, das ist ja so, weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, also teils Soul, teils Sing-Sang, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber sie hat ziemlich, ziemlich viele coole Songs gemacht, die so oft gesampled werden, das ist einfach der Wahnsinn. Und der Anfang vom Song kommt aus Lynn Williams' Don't Be Surprised, also einfach irgendwas anderes rein, richtig harter Cut, aber es fällt gar nicht auf, weil es passt perfekt zusammen. Und ja. Da merkt man schon, dass derjenige, der das macht, dann irgendwie ein bisschen was in der Birne hat. Bei Remember His Name, das hatten wir vorhin, das wollte ich noch ansprechen, der Hintergrund besteht aus La Lucertola, wenn man es so ausspricht, ich bin schlecht in Englisch, von Ennio Morricone. Und den kennt irgendwie fast jeder, selbst wenn der Name ihm nichts sagt. Denn Ennio Morricone hat im Prinzip alle Soundtracks von allen Italo-Western produziert, die es auf der Welt gibt.
Okay.
Leicht übertrieben. Aber geil. Darunter zum Beispiel spielen wir das Lied vom Tod, ist von ihm der Soundtrack. Ja. Mein Name ist Nobody mit Terence Hill. Quentin Tarantinos Hateful Eight, um einen neuen Film zu nennen. Und alles eine Handvoll Dollar und was es alles an diesen ganzen Kack-Western gibt. Oder vielleicht mag man sie auch.
Ganz kurz. Mhm. Alte Western sind mega geil, ja.
Okay. Also, ja. Da können wir mal anders mal drüber diskutieren, aber es gibt also.
Nee, müssen wir nicht, aber ich finde es sehr geil, dass er gesampelt wird im Hip-Hop. Das finde ich schon cool.
Das ist großartig und ganz ehrlich.
Da muss man erst mal drauf kommen. Also,
ne? Ja, da muss er erst mal drauf kommen und ich muss echt sagen, hör mal auf YouTube Best of Ennio Morricone. Ich liebe einfach alles. Es klingt alles wie die Bud Spencer-Musik und die ist auch geil. Und die ist, glaube ich, auch teilweise von ihm. Insofern, das passt sehr gut. Die Melodie von What's Golden besteht, das fand ich wirklich spektakulär, weil ich es so nachvollzogen habe, aus einem wirklich maximal 5 Sekunden, vielleicht sind es nur 4 Sekunden, Sample aus Look hier von Clive Hicks, muss man nicht unbedingt kennen, aber dieses Sample besteht aus einer aufsteigenden Tonfolge von einer Hammond-Orgel, so dü-dü, 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 so richtig stumpf. Und das hat in dem Fall Cut Chemist auseinandergepflückt, jedes einzelne Dü anders angeordnet und dann kommt dieses und also wie man, ich finde es immer wieder spektakulär, wie man aus so einer 0815 Tonfolge irgendwie draufkommt, okay, ich nehme jetzt einfach alles komplett auseinander, mach's ganz anders. Da könnte man es eigentlich fast schon selber einspielen. Also das, sowas begeistert mich immer. Und dann ist ja auch noch so ein Liebhaber-Cut aus Public Enemies, Prophets of Rage drauf und das ist natürlich immer gut, wenn man Public Enemy irgendwo mit reinbringt. Und von Break, da wäre ich zunächst davon ausgegangen, gut, das haben sie dann irgendwie von irgendeinem Drummer einspielen lassen, aber eben auch nicht, sondern das Drumset kommt von Shop Around von Neil Merriweather, die Gitarre von Freddie North und der Anfang des Refrains ist 1:1 von Eric B. und Rakim, Lyrics of Fury, nachgerappt, in dem Fall. Und auch da könnte man jetzt sagen, oh, sie haben irgendwelche Lines geklaut, aber das ist natürlich wirklich eine Hommage da dran und baut dann auch textlich drauf auf, also sowas.
Ja, das ist ja totaler Quatsch. Das ist echt das Allerbescheuertste. So. Ganz ehrlich, es würde einfach Hip-Hop gar nicht geben, wenn man nicht am Anfang sich Beats gebaut hätte, so, ne? Punkt eins. Und wie oft, also ich meine, das ist doch immer so dieses, die Reminiszenz an seinen Helden, das ist doch voll krass viel beim Hip-Hop immer.
Ja, eben.
Also ne, sei es dann irgendwie ein Eminem für einen Dre oder, ne, was weiß ich dann irgendwie, ne, irgendwer für irgendwen, immer so ein bisschen supporten, Snoop Dogg für irgendeinen anderen West Coast Dude und der wieder für Snoop, so, also, dann wird da mal was rausgenommen und so, ne, dann werden die Albentitel ständig genannt, das ist ja Representen einfach.
Das schon, also in dem Fall ist es natürlich ein bisschen krasser, weil dann einfach vier Bars komplett nachgerappt werden, aber das ist dann so liebevoll eingebaut in den Kontext, dass es dann auch wieder Sinn macht.
Das gibt's aber nicht so selten, tatsächlich, also dass wirklich ganze Lines auch einfach dann adaptiert werden. Okay. Auch gerade bei neuerer Musik immer mal wieder.
Also ich kenn's halt so, dass man dann einfach irgendwie einen Ausschnitt, was ich von Nas oder sowas, ne, so reincuttet und lässt ihn dann irgendwie ein paar Zeilen rappen einfach.
Ja, oder, ja.
Okay, ja.
Ja, oder zumindest den dann, oder da irgendwie Parts draus übernimmt, so, also das ist, mir fällt jetzt gerade auch gerade spontan nichts Richtiges ein, ich verlaber mich hier sonst nur, aber es gibt's öfter, tatsächlich.
Okay, na gut, dann sind sie ja in bester Gesellschaft wahrscheinlich. Kurz zu den Raps an sich und zum Style irgendwie, weil das finde ich schon noch erwähnenswert, Frage an dich, kennst du noch die Mokey Marbles?
Nee.
War so eine Hamburger Hip-Hop-Crew und
da bin die hatten. Ich, von wann war die?
Auch so Anfang 2000er.
Ach so, krass. Nee, dann hätte ich sogar kennen können. Also, weil ich muss immer sagen, wenn du mir erzählst so von deinen Mid-90er Deutsch-Rap-Erfahrungen, da bin ich einfach.
Eher spät angefangen haben, aber ja.
Ja, aber da bin ich halt einfach echt, da bin ich echt zu jung für. Also, da weiß ich weiß auch, dass ich habe viele Freunde, die hören gern Blumentopf und so, das ganze alles Sachen so, ja. Ist okay, dass sie da sind irgendwie, ne? Oder auch Fanta 4 oder so, ne? Absolute Beginner, ich find's schon gut. Aber ich bin zu alt ein bisschen für den Vibe, deswegen dachte ich gerade, das wäre zu jung. Ich bin zu jung, so rum. Ne? Und als ich dann, ich höre es jetzt eher so ein bisschen wie oldschoolige Sachen ab und zu mal. Und hätte ich jetzt gerade gedacht, dass es dazu kommt. Aber gut, dann habe ich einfach nur, kenne ich es einfach nur so nicht.
Nö, jetzt ist auch kein Ding, dann stelle ich dir auch keine Frage, sondern mache einfach eine Feststellung, weil Charlie Tuna klingt für mich so ein bisschen immer wie Sternkopf von der Mokey Marbles oder andersrum. Weil ähnliche Betonung des S's zum Beispiel, also des Buchstaben S und so weiter und ähnliche Stimme und so. Aber gut, so viel dazu. Was ich ganz witzig finde bei J5, der Begriff Sprechgesang kann ja echt wörtlich genommen werden teilweise, ne? Also manchmal klingt so richtig back in the days, so wie in den 80ern, wo man so die Sätze so staccatohaft vor sich hingesprochen hat. Und das ist ja auch so, aber natürlich irgendwie bei Design. Und dadurch, dass aber dann die Lyrics irgendwie so clever sind und die Reime irgendwie so geil eingebaut, es ist schon wesentlich komplexer und versiert, als es die Dudes irgendwie damals hingekriegt haben. Aber es ist trotzdem, man kann jetzt negativ sagen, imitiert. Ich würde sagen, führt irgendwie weiter irgendwie diesen Stil und passt dann auch. Es ist ziemlich locker und unverkrampft trotzdem, ja, obwohl es manchmal so staccatohaft ein bisschen anfängt. Und halt ziemlich relaxed. Und Besonderheit, die J5 immer hat. Und ich wollte dich mal fragen, fällt dir noch irgendwie eine Crew ein oder irgendwer, der das auch so macht? Was die ja fast immer machen, ist, dass sie die Hooks unisono rappen. Also alle vier zusammen die gleiche Hook rappen als Unisono-Rap-Hook irgendwie. Kennst du es von noch woanders irgendwie? Also ich weiß, früher irgendwie gab es das öfters mal, aber das gibt's mittlerweile schon eher sehr selten, oder?
Ja, also mir fällt jetzt gerade spontan gar nichts ein dazu. Das ist tatsächlich auch was ich so vom Rap-Style her mit am prägnantesten finde. Ne? Ja. Also, ne, du wolltest ja gleich noch was auch noch sagen zu dem, ne, dass sich gegenseitig die Lines zuwerfen, beziehungsweise das irgendwie zusammen funktionieren, wie du schon sagst, was ja auch schwierig ist bei fünf Leuten. Ne? Mhm. Aber, oder vier, je nachdem, ob da jetzt so ein Feature dabei ist oder nicht. Aber ich finde gerade das mit der Unisono Hook ist echt, ja, also zumindest fällt mir jetzt gerade da niemand ein, der das genauso macht. Fand ich jetzt auch sehr bemerkenswert beim Hören.
Ja, also das ist unique sozusagen. Gut, ansonsten vom Konzept her des Albums ist es halt, ist es für mich ein bisschen so wie so ein Rezeptkochbuch für True School Hip-Hop. Weil sie haben natürlich versucht, die irgendwie jede Zutat reinzupacken, die du halt brauchst irgendwie als True Schooler. Du hast MCing, du hast DJing, du hast Scratches, Cuts, Turntables, B-Boy Breakbeats, du hast ein bisschen gesampled, du hast einen A-Cappella-Rap sogar dabei. Das Einzige, was fehlt, ist irgendwie Beatboxing. Das wäre jetzt mir noch eingefallen. Hätte man auch noch mit draufpacken können, um es zu komplettieren. Aber es passt irgendwie ganz gut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Konzept, irgendwie alles so ein bisschen zu bringen, damit du irgendwie diesen Vibe halt irgendwie rüberbringst. Also es ist jetzt nicht wie bei Dr. Dre, soll nicht irgendein Kinofilm repräsentieren oder irgendwie so aufgebaut sein. Also es inhaltlicher roter Faden ist nicht da, aber du hörst den roten Faden im Album. Und das ist natürlich schon bemerkenswert. Und was ich halt immer ganz, also erst finde ich, irritierend finde tatsächlich, vor allem 2022. Und dann irgendwann geht's ins Ohr, ist genau dieses Ding, wie sie sich halt diese 4-Bar-Verse zuschmeißen, weil man ist es nicht mehr gewohnt. Es wirkt ein bisschen altbacken erstmal. Gleichzeitig kriegen sie es aber hin. Also, ich kennst du das, wenn Kumpels oder so angefangen haben zu rappen? Mhm. Oder früher, ich habe auch mal sehr unerfolgreich angefangen zu rappen zumindest. Und dann kam man auch immer so auf die Idee, okay, ich mache jetzt was und du steigst dann ein und so weiter. Und dann klang das wie so eine Kinder-Rap-Truppe irgendwie. Also so richtig schlecht, jeder darf was sagen. Erinnert mich auch so ein bisschen an Dings hier. Weißt du noch, dieser 80er-Track mit Thomas Gottschalk und so, wo sie The Message nachgerappt haben.
Nee, das weiß ich zum Glück nicht.
Richtig schlimm, richtig, richtig. Also ich kenne ich natürlich jetzt auch nur im Nachhinein von YouTube, aber richtig schlimm. Wie auch immer. Aber sie kriegen es irgendwie hin, sich die Verse so zuzuwerfen, dass das organisch klingt. Das finde ich dann schon spektakulär, weil wenn du das dann mal über ein paar Tracks hörst, fällt es dir gar nicht mehr so auf. Und früher ist mir das immer ein bisschen negativ aufgefallen, weil so, weil es fast ein bisschen affig irgendwie wirkt. Und hier finde ich es aber nicht.
Ja, ich finde es nicht so geil, muss ich sagen. Also nicht weil sie es nicht können, so, sondern aber vielleicht noch, was du sagst, es ist ungewohnt und es ist so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das ist so, das Album ist echt gut, so definitiv, es ist halt, hat super viele Höhen, es ist auch ein Album, was, wie sagt man, also es lohnt sich sehr, sich damit auseinanderzusetzen, weil sowohl inhaltlich, als auch von den Beats her, von der ganzen Drumherum-Stimmung, da gibt's so vieles zu lernen einfach auch. Ne? Mhm. Das ist kein Album, was du durchhörst und du verstehst es sofort. Das dauert ein bisschen. Ne? Ja. Und da finde ich halt, ich finde es auf der einen Seite, denke ich mir halt auch so, mag ich das super gern, aber die sind teilweise so unique, dass ich verstehen kann, dass sie kommerziell nicht so erfolgreich waren.
Ja.
Weil auch ich merke das so, wenn ich das höre, ich muss da Bock drauf haben.
Also ein bisschen sperrig manchmal.
Ja, genau. Und es ist so ein bisschen, es ist halt auch so, es hat auch so ein bisschen was so von diesem, ja, so ein bisschen, wir sind die intelligenten Rapper und so. Und das ist auch gut, dass es das gibt. Mhm. Aber man muss halt auch, man muss da Bock drauf haben. Und gerade bei dem, also bei dem Hin- und Hergeschmeiße da, das finde ich, also das ist nicht meins. Sag mal, wie es ist einfach, ne? Das finde ich echt nicht so gut. Das hätte man schöner lösen können, glaube ich.
Also sie haben ja auch Tracks, wo einfach jeder einen ganzen Part rappt und eben nicht nur 4 Zeilen. Und das klingt tatsächlich besser, also es geht mir auch so. Aber sie, sagen wir es mal so, sie kriegen es erstaunlich gut hin dafür, dass es eigentlich ein sehr, sehr merkwürdiges Stilmittel und auch ein bisschen aus der Zeit gefallenes Stilmittel ist.
Ja, voll.
Ne? Ich würde sagen, nur ganz kurz zu den Features, dann habe ich 2 Fragen an dich und dann können wir ins Ausfaden gehen, dann binden wir das ganze Ding mal zusammen. Features haben wir eigentlich auch schon alle erwähnt. Big Daddy Kane, Percy P, Kool Keith, Juju von den Beatnuts und Nelly Furtado. Was auffällt ist, erstens, es sind sehr exquisite Feature-Partner, denn wir haben hier 4 Oldschool, also sagen wir mal 3 Oldschool-Legenden. Einen, der stilistisch einfach hervorragend passt, nämlich Juju. Und Nelly Furtado als Sängerin passt aus meiner Sicht auch. Da habe ich überhaupt nichts zu mäkeln. Das Einzige, was, oder was heißt, das ist auch kein Mäkeln, was auffällig ist, niemand von der Westküste, fast alle aus New York, oder alle aus New York eigentlich, bis auf Nelly Furtado. Und weil du es vorhin gesagt hast, die ist zwar Kanadierin, allerdings mit portugiesischen Wurzeln, deswegen warst du mit Portugiesisch doch nicht so falsch gelegen.
Ich aber weiß, dass sie Kanadierin ist. Mich hat das nämlich damals sehr verwirrt, dass sie...
Ja, aber du gesagt hast, nicht portugiesisch, ist sie halt doch zum Teil.
Ach so, das meinst du. Ja, genau. Nee, ich fand es damals immer sehr verwirrend, dass sie keine Portugiesin war und trotzdem den portugiesischen Track da gesungen hat. Wie auch immer.
Ach so. Diesmal alles fake in der Musikindustrie.
Alles fake, genau. Das ist die Popkultur.
Ja. Genau. Aber würdest du auch sagen, oder? Die Auswahl passt einfach wie die Faust aufs Auge.
Ja, also auf jeden Fall. Und ich möchte vielleicht nochmal Big Daddy Kane nochmal hervorheben. Das ist für mich halt wirklich, also allein, dass sie ihn featuren, macht das Album für mich so einen halben Punkt besser. Also wenn ich es irgendwie, wenn man das, wir machen das ja nicht, wenn man da jetzt irgendwie Sterne geben würde, so, dann wäre es vielleicht dann doch eher, weiß ich nicht, ein 8,5 oder 9 von 10, einfach weil er mit dabei ist, so als Beispiel. Ne? Das ist einfach, es tut jedem True School Golden Era Album sehr, sehr gut, wenn Big Daddy Kane dabei ist.
Absolut, ja. Also, wenn ich mir noch vorstellen hätte können, wäre Rakim gewesen, so als Oldschool-Legende. Ja, das hätte super auch gepasst. Gesagt, ja. Del the Funky Homo Sapien hätte auch super gepasst.
Ja.
So als ja, gleiche Attitude aus dem Westen. Dilated Peoples, soundtechnisch, habe ich vorhin schon gesagt, hätten auch gepasst. Nur tatsächlich, oder so ein Cypher-Clash irgendwie mit People Under the Stairs wäre auch cool gewesen. Allerdings mehr Features hätte es auch nicht gebraucht. Also die Auswahl ist gut, die passt auch, aber du hast ja vorhin schon angesprochen, wir haben eben schon 4 Rapper plus Features. Ja. Also wir brauchen jetzt hier nicht noch 10 andere Features, wir sind hier nicht auf dem Twister-Album.
Nee, ich hätte mir auch Del und Rakim aufgeschrieben tatsächlich. Das wären keine Traum-Features noch gewesen, ja. Weil das einfach den Sound komplettiert hätte. Oder ein Posse-Clash mit Souls of Mischief, das wäre auch witzig gewesen.
Das wäre auch geil gewesen, ja. Ja.
Aber dann mehr so ein, aber da müsste es dann mehr so nur so um so Skills und Pseudo-Battle und so gehen. Das wäre, glaube ich, ganz lustig.
Ja.
Aber da war, aber der ist 2002 aus der Zeit, das hätte dann 8 Jahre früher passieren müssen, wahrscheinlich.
Ja, gut, Zeitmaschine und zack. Dann zwei Fragen, und zwar erstens, wir sind bei den Kritikern, also zum einen wurde oft kritisiert, dass dieses We Bring It Back Ding, was ja schon sehr, sehr dominant ist, spätestens jetzt hier auf diesem Album, weil es eben das dritte Album ist, so ein bisschen mantrahaft und zum verkrampften Konstrukt geworden sei. Siehst du das auch so? Denn ich muss ehrlich sagen, nö.
Nö, finde ich auch absoluten Bullshit. Du musst halt Bock drauf haben, du weißt ja, was du kriegst.
Eben.
Also, du kannst über Jurassic 5 den Wikipedia-Artikel lesen, du weißt, was das für eine Band ist. Du wirst wissen, was du zu hören bekommst, zumindest in den ersten 3 Alben. Das vierte würde ich ein bisschen ausklammern. Aber, also, ich sag mal so, ich kannte vorher echt nicht so viel von denen, das hatte ich ja gesagt. Mhm. Aber es hat mich jetzt auch nicht gewundert, so. Ich kannte eher das Album davor, ist mir aufgefallen, da kann ich so 4-5 Tracks raus. Aber das passt alles irgendwie zusammen, das ist stimmig und es ist doch geil, die Fans bekommen das, was sie irgendwie haben wollen. Und wenn andere da keinen Bock drauf haben, ist das ja vollkommen in Ordnung. Ich hätte mir bei sehr, sehr vielen Künstlern und Künstlerinnen, die ich feier oder gefeiert habe, sehr gewünscht, wenn sie einfach auch bei ihrem Sound geblieben wären oder vielleicht nach 5-6 Alben aufgehört hätten, bevor sie dann irgendwie den neuen Anstrich sich gegeben hätten, der dann vielleicht gar nicht passt. Weiß man ja nicht.
Das ist genau der Punkt und das bringt mich zu meiner zweiten Frage, denn was auch noch bei manchen Kritikern sehr vermisst wurde sozusagen, war der große nächste Schritt der Weiterentwicklung. Und da wurde dann so gesagt, ja, irgendwie klingen die auf jedem Album gleich, hier geht's überhaupt nicht voran, wo ist die tolle Entwicklung? Und jetzt frage ich dich, braucht's die überhaupt erstens und zweitens, kann man den Schritt nicht vielleicht hier auch finden? Also ist das nicht irgendwie nur so ein bisschen Kritikergelaber, damit man halt was sagen kann, was sich anbietet?
Ja, zu letzterem müsste man jetzt wahrscheinlich auch mal das Album davor dezidiert durchgehen. Aber ich denke, natürlich hast du Schritte drin. Ich meine, ich kann mir jetzt ehrlich gesagt, habe ich es nicht im Kopf, dass es textmäßig vorher auch schon so gut war und so deep war. Du hast mit Feature-Parts wie mit einer Nelly Furtado dabei oder einem Big Daddy Kane hast du wieder neue Aspekte irgendwo drin. Deswegen, also Weiterentwicklung finde ich ist auch immer so ein bisschen. Das ist ein super schwammiger Begriff, das kann so alles heißen. Weißt du, so, ja, keine Ahnung, wenn ich gestern furz und mir morgen die Hose scheiß, habe ich auch einen nächsten Schritt gemacht. So. Aber da hat ja keiner was von, so, ne? Also dementsprechend. Vor allem ich nicht, nee. Aber da denke ich mir dann, so weißt du dann, wie du hast es heute schon mal gesagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten, finde ich bei Musik gar nicht so ein dummes Mantra. Denn sie machen das, was sie machen, machen sie gut. Es hört sich krass an, als wäre es 10 Jahre älter und das ist wirklich ein Skill, also das so zu adaptieren und natürlich in einer bei einer weiterentwickelten Form des Sounds, irgendwie einfach bei der technischen Weiterentwicklung, die kann man vielleicht schon so bezeichnen, aber es passt doch und sie haben da Bock drauf, weißt du, und man merkt doch, dass sie Bock haben so und klar, wenn du mich jetzt fragst, dann würde ich 5 Sachen anders machen an dem Album, bestimmt, aber wer bin ich schon, also dementsprechend. Nee, also so, ich finde sowieso immer so Kritiker-Gelaber bei Underground finde ich immer sehr schwierig.
Ja, hast du absolut recht. Ich meine, bei kommerziellem Sound, da könnte man aus der Hinsicht irgendwie ein bisschen kritisieren, irgendwie was hätte besser gepasst oder so, ne? Aber dann hier, ich habe immer das Gefühl, das war so ein bisschen, ja, okay, ich mache jetzt hier eine Plattenkritik, ich muss jetzt irgendwie halt auch was kritisieren und dann komme ich jetzt nur mit dem, wir fehlen die Weiterentwicklung und wir haben ja auch bei Kanye West gesehen, dass er jetzt was ganz anders macht und so. Und warum muss man immer alles anders machen? Also ich will die ja hören, weil sie so sind, wie sie sind. Ich will nicht eine andere Band hören, weil wenn ich eine andere Band hören will, höre ich eine andere Band.
Ja, komm, Kanye ist doch das krasseste Beispiel daran. Irgendwann vor 1-2 Jahren ging das irgendwie los, dass alle erzählt haben, Kanye hat das neue Level erreicht. So als irgendein Level, so was, keine Ahnung, weiß ich nicht, bei Pokémon oder so, ne? Aber und dann dachte ich mir so, okay, krass, vielleicht ist es wirklich was Krasses. So, vielleicht ist das jetzt irgendwie, keine Ahnung, was zusammen mit. Ja, mit Jay-Z hat er sogar was zusammen gemacht. Naja, gut. Ja. Ich habe irgendwie gedacht, vielleicht ist es irgendwas Cooles. Und dann habe ich halt gedacht, okay, entweder bin ich zu doof für die Musik oder nächstes Level ist echt, sehr, sehr subjektiv zumindest. Und habe da gar nichts von gehalten. Und du musst ehrlich sagen, dass ich seitdem gar keinen Kanye mehr höre. Auch die alten Sachen nicht mehr. Weil ich keinen Bock mehr habe. Das ist mir so auf die Nerven gegangen.
Mir auch. Und ja, aber es ist ja oft so. Und dann der Rapper fängt irgendwie an zu singen und macht irgendwie noch, keine Ahnung, spielt irgendwie noch eine Ukulele irgendwie mit rein und dann hast du das neue Level erreicht. Ja, okay, hast du vielleicht. Das ist halt anders.
Ja.
Gut, wie auch immer, warum behalten wir die Platte in Erinnerung? Ich muss sagen, erstens, weil mir tatsächlich J5 in Computerspielen immer mal wieder untergekommen ist, über die Jahre. In Forza Horizon 3 zum Beispiel, What's Golden mit dabei, fand ich ganz witzig. Tony Hawk's Underground habe ich auch gespielt. A Day at the Races war da im Soundtrack.
Da! Ja, da ist es doch. Deswegen habe ich das mal so getriggert. Geil.
Ist geil. Dann in NBA Live 2006 In the House, also nicht von diesem Album. Und vom nächsten Album dann Work It Out war in NBA Live 2007. Und deswegen, es waren tatsächlich Spiele, die ich zumindest zeitweise gespielt habe. Also habe ich es
mitbekommen. Da kenne ich Jurassic 5 tatsächlich her, aus von Computerspielen. Krass. Ich habe da lange drüber nachgedacht, weil ich eben so weil ich so ein paar Songs von denen so auswendig kenne. Und ich wusste nicht, warum.
Ja, witzig, ne? Und das Computerspiele, man kriegt da viel mehr Musik mit, als man manchmal denkt, weil man es nicht so aktiv wahrnimmt. Und ich fand ein witziges Zitat, a band that actually has something to say. Und das finde ich ganz witzig, weil es gibt tatsächlich sehr viele, die haben halt nichts zu sagen, machen es aber trotzdem die ganze Zeit. Naja, ansonsten bleibt dir noch irgendwie was so zusammenfassend in der Retrospektive, was du dazu erwähnen müsstest?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Jurassic 5, eine Crew, die super interessant ist, finde ich. Also wie ich gerade gesagt habe, ich finde es nicht so für jeden Tag unbedingt, zumindest nicht in der Masse. Aber was man ja anhand der Videospiele ja auch dann sieht, das ist auch nicht sein, also dass sie auch anderen Sound können. Sie können eben auch den Sound, der dich so ein bisschen beiläufig, sage ich mal, begleitet irgendwie. Und ich denke halt einfach, es ist so ein bisschen Rap, wo es sich lohnt, mal genauer hinzuhören. Also das vielleicht so als Erfahrungsbericht, weil ich mich selber erst in den letzten 10 Tagen da so ein bisschen reingefühlt habe. Und ist geil. Also ist einfach super interessant und einfach auch mal Underground itself eigentlich, ne? Und auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Ergänzung, wenn man dann mal sich eine Playlist von Anfang der 90er anmacht, so, dann kann man da auch ein paar von reinschieben.
Ja, und die fallen dann gar nicht so auf. Du kannst sie unterschieben sozusagen.
Genau.
Ja, das ist auch der auf den Punkt gebracht sozusagen, das, was vielleicht besser ist in Anführungszeichen oder uniker als bei anderen Alben derselben Ära, ist einfach diese Liebe für den alten Kram und halt auch diese bewussten Analogien und Ähnlichkeiten. Und wie behutsam dann teilweise auch gerade so Rap-Cuts, Rapper-Cuts, irgendwie alte, irgendwie so mit eingebaut wurden und die trotzdem dann irgendwie fresh klingen. Gut, damit wären wir durch mit diesem Album. Mir hat es wieder mal Spaß gemacht, mich reinzufuchsen. Ich werde jetzt auch, glaube ich, nochmal Quality Control ein bisschen genauer hören, weil wir hatten es vor der Sendung schon angesprochen. Man findet ja immer das so ein bisschen geil, mit dem man eingestiegen ist, weil das verbindet man dann mit der Band. Und ich bin eben bei Power Numbers eingestiegen und deswegen verbinde ich das mit Jurassic 5 und Quality Control kam mir immer so ein bisschen altbacken vor im Vergleich. Müsste ich jetzt aber wahrscheinlich nochmal intensiv hören, um dann festzustellen, dass es doch nicht so ist und werde ich wahrscheinlich machen. Beim nächsten Mal werden wir eine Platte hören, die sehr nach diesem Podcast klingt und die du uns mitbringen wirst. Und das ist?
Genau, die ist jetzt tatsächlich dann vom Anfang der 90er wieder. Wir haben uns jetzt lang genug in den 2000 rumgetrieben. Ja, es ist 93 Till Infinity von Souls of Misgiv. Natürlich auch ja, yes. Namensgeber des Podcasts und tatsächlich aus der Golden Era, glaube ich, mein Lieblingsalbum, wahrscheinlich sogar auch in den allergrößten Top-Sphären. Oh, wow. Auch wenn es gar nicht so ein krasser kommerzieller Erfolg war, aber vielleicht checkt ihr das dann, wenn ich das erzähle, so im Vergleich zu der Platte jetzt zum Beispiel oder auch Try Call Quest gibt es einfach Sachen, die ich bei Source of Misgiv so geil finde, die hier so ein bisschen untergehen. Und das ist einfach dann, das ist so eine Gruppe, die hat einfach, die trifft einfach das, was ich von Boom Bap von mir aus oder vom Anfang der 90er Sound haben will. Und das ist halt einfach, ja, ist geil, auf jeden Fall.
Und auf jeden Fall immer mit 10 BPM mehr als hier.
Ja, genau, das ist es halt, ne?
Ja. Das, die magische BPM-Zahl, da könnten wir wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen. Aber gut, so viel zur Ankündigung. Release-Radar und so habe ich jetzt gerade nichts Aktuelles, was irgendwie großartig erwähnenswert wäre. Können wir dann beim nächsten Mal wieder machen. Entsprechend bleibt mir eigentlich nur noch zu vermelden. Nächste Folge in 14 Tagen, wie immer. Und nochmals der Hinweis, wenn ihr gerne mit uns in Kontakt treten wollt, worüber wir uns sehr freuen würden, also oder auch irgendwelche Meinungen habt zu diesem Podcast oder uns irgendwas sagen wollt oder einfach mal einen Shoutout da lassen oder sagen, ihr habt überhaupt keine Ahnung oder was auch immer, dann findet ihr uns auf jeden Fall auf Twitter @definitionpod, auf Instagram @thedefinitionpod. Instagram braucht immer ein Extra und deswegen ist da noch ein The dabei. Bei Facebook @definitionpod wieder und ansonsten könnt ihr uns auch gerne Mail schreiben auf definitionpod@gmail.com. Und ansonsten, schön, dass ihr da wart. Bleibt ihr uns gewogen, wir euch dann natürlich auch. Und lasst uns ein bisschen diskutieren, also da freue ich mich drauf. Auf Social Media sagt, was ihr denkt.
Genau, und wenn ihr gezielt Sammo bashen wollt, dann macht das bitte auf Twitter, weil das lese ich nicht. Und wenn ihr und wenn ihr mich gezielt bashen wollt, macht es auf Instagram, dann lese ich es und werde mit wütenden, unreflektierten Kommentaren glänzen. Nein, Spaß, ne? Aber dass ihr Bescheid wisst, ne? Das haben wir schon mal gesagt. Aber wenn ihr wirklich mal was von Sammo direkt wissen wollt, gerade wenn es so um Beats gibt, dann schreibt auf Twitter natürlich, weil dann kriegt Sammo das. Und wenn ihr euch mit mir irgendwie über den Vibe von irgendwelchen Songs austauschen wollt oder wie heute zum Beispiel, wie ich vielleicht etwas stiefmütterlich mit einigen Tracks umgegangen bin, dann gerne bei Instagram. Und ja, ich glaube, wir sind durch für heute, ne?
Ja, da, genau. Also ich schaue mal bei Insta ja nur die bunten Bildchen an. Deswegen bin ich da der perfekte User dafür. Ansonsten würden wir das natürlich austauschen. Und wenn ihr Bock habt, euch uns mal eure eigene Review dazu zu schreiben, weil ihr das Album ganz anders wahrgenommen habt, dann macht es doch einfach und haut uns einfach eine Mail raus. Wäre auch cool. Würde ich sehr gerne lesen und dann können wir auch gerne im nächsten Pod drauf eingehen. Insofern danke dir, Marius, für deine Zeit. Wir hören uns sowieso die ganze Zeit. Deswegen verbleibt mir nur zu sagen, ich bin raus. Mic drop. Ciao.
Mic drop.